I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Wir werden heute unterstützt von HelloFresh, die Kochbox Nummer 1 in Deutschland. Falls ihr noch nie was von HelloFresh gehört habt, spitzt mal die Ohren. Denn das läuft so. Auf HelloFresh.de könnt ihr euch aus einer Vielzahl abwechslungsreicher Rezepte euren Essensplan für 3, 4 oder 5 Tage aussuchen. Diese Gerichte werden euch dann mit allen notwendigen Zutaten inklusive dem Rezept in einer Kochbox versandkostenfrei zu eurem Wunschtermin bis vor die Haustüre geliefert. Ihr packt die Sachen aus, ab in den Kühlschrank damit oder ihr kocht einfach sofort los. Denn ihr habt ja jetzt alles am Start, was ihr dafür braucht. Aufs Gramm abgewogen, das heißt, ihr habt automatisch nie zu viele oder zu wenige Zutaten für euer Gericht am Start und somit keine Verschwendung von Lebensmitteln. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das jede Woche haben und seid dabei auch noch super flexibel. Denn wenn ihr mal keinen Bock auf HelloFresh habt, könnt ihr einfach mal das Abo pausieren oder kündigen. Es gibt keine Mindestlaufzeit, also de facto kein Risiko für euch. Ihr habt ja safe mitbekommen, dass die aktuelle Situation gerade wieder etwas angespannt ist. Hashtag Corona, Hashtag Lockdown Teil 2. Man soll seine Kontakte reduzieren, man soll nicht so vielen Menschen begegnen und wahrscheinlich ist es daher auch nicht so gut, wegen jeder Paprika in den Supermarkt zu fahren. Deshalb ist es doch die Gelegenheit, einfach mal HelloFresh auszuprobieren. Und da können wir euch ein bisschen über die Schwelle helfen, denn wir haben ein wunderbares Angebot für euch zusammengezimmert. Den 50-Euro-Gutschein Hello Gastro, mit dem ihr die Kochboxen von HelloFresh einfach mal zu Hause austesten könnt. Dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite und 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Für unsere Hörer in der Schweiz und Österreich gibt es auch noch ein Angebot. Checkt doch einfach mal das Angebot in der Folgenbeschreibung aus. Da gibt es einen Link. Klickt da drauf. Zack, und schon seid ihr am Start. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, guten Appetit und viel Spaß mit der neuen Folge Kau und Schluck.
Ihr habt lang genug gewartet, dass eine Folge erscheint. Jetzt sind sie zurück. Chris, Dennis und Stenger. The Return of the Cowboy. Willkommen bei Kau und Schluck.
Ja, meine Damen und Herren, wie ein Phönix aus der Asche steigen wir wieder empor. Es ist Kau und Schluck sind eure Cowboys. Wir, der Dennis und der Daniel und der Christian, hallo, senden live aus Aschaffenburg, aus Mannheim und aus Aschaffenburg-Damm. Ja, was soll ich sagen? Wir sind wieder da. Wahnsinnig schön, wieder eure Stimmen zu hören. Ich habe gerade eben den Dennis gesehen auf meinem Skype-Bildchen und da habe ich mir gedacht, toll, dass es endlich wieder so weit ist. Übrigens heute nur zur Einordnung, es ist Mittwoch 22.55 Uhr, also die neuen Corona-Maßnahmen sind jetzt gerade bestimmt worden und wir haben, und das können wir jetzt feierlich direkt mal vorausschicken, beschlossen, dass wir jetzt, nachdem wir eh so mehr oder weniger erstmal arbeitslos sind, ne, haben wir ja eigentlich auch Zeit und können ja diesen Podcast mal so langsam wiederbeleben, haben wir uns gedacht. Deswegen kommen wir jetzt, Achtung, Trommelwirbel, jede Woche. Das machen wir jetzt mal so bis kurz vor Weihnachten, bis uns vielleicht wieder so ein bisschen die Puste ausgeht und hoffentlich auch das Geschäft wieder los. Aber wir versuchen jetzt erstmal unser Bestes und heute natürlich direkt in der heiligen Dreifaltigkeit der Bestbesetzung. Hallo Daniel, hallo Dennis.
Ciao ragazzi.
Hallo ihr zwei.
Wunderschön, eure Stimmen zu hören.
Ja, schön euch zu hören.
Ja.
Ja. Schön mal durcheinander geredet.
So voll überschnitten, aber schön, ja, es ist eine super Sache, zurück zu sein. Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ja, Chris hat schon richtig gesagt, wir waren lange weg, sind wieder da, wie Phönix aus der Asche. Und wir hoffen, ihr habt uns vermisst, weil wir haben euch vermisst. Und es ist einfach schön und es tut mal gut, wieder miteinander zu reden über die wichtigen und unwichtigen Themen in der Gastronomie.
Ich muss noch mal ganz kurz eine Sache vorausschicken, bevor der Stenger die Leute begrüßt. Das ist mir nämlich ein wahnsinniges Anliegen, denn ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen. Jetzt geht ja wieder hier der Lockdown los und da will man sich ja immer schön ein bisschen besaufen. Und das sollte in Maßen und in Maßen passieren. Deswegen sucht ihr wahrscheinlich gerade, wo kann ich mir was bestellen? Und der liebe Max, ein guter Freund von uns, wir haben den kennengelernt über die Trautfabrikate, also ich habe ihn darüber kennengelernt, der hat uns Wein zugeschickt. Dennis, kannst du dich erinnern?
Ja, na klar, das war schon eine Weile her, aber natürlich
kann ich mich erinnern. Und er hat gesagt, ihr könnt das ja einfach mal in der nächsten Folge, die ihr macht, besprechen, dass ich euch das zugeschickt habe.
Und dann kam einfach keine Folge.
Und dann
aber
kam
die Weine sind leer,
ja. Ja, die Weine sind leer getrunken. Ich weiß, mir haben sie wahnsinnig gut geschmeckt. Bestellt haben wir die bei studiowien.de.
Heißt eine Studio, wa?
Studio Wör heißt es wahrscheinlich, ich kann es nur so nicht aussprechen, so schön wie du. Das ist so der feine Unterschied zwischen so einem einfachen Bauern-Smoothie wie mir und so einem Sternekoch wie dir, Dennis. Aber auf www.studiowien, ich spreche es extra so aus, wie man es dann eintippen muss, vin.de, Instagram haben die natürlich auch, da könnt ihr euch das mal angucken. Da geht einiges und da kann man sich mal einen schönen Suff bestellen. Hast du eigentlich auch Flaschen bekommen, Stenger?
Ja, habe ich. Die sind aber auch alle schon weg. Also die sind alle schon quasi getrunken, verdaut und Rausch ausgeschlafen. Aber die waren sehr, sehr gut.
Das ist wirklich wahnsinnig lange her.
Ich bin damit durch die Weinberge sogar gelaufen. Wir waren in der Pfalz und haben die mit, also so im Rucksack mitgenommen, so zum to go, auf dem Weg trinken. War ja, sehr, sehr angenehm.
Also erstmal, hallo Daniel, wir haben dich ein bisschen gerade eben so ein bisschen, du wirst einmal so blöd überschnitten.
Nee, überhaupt gar kein Problem, gar kein Thema. Was uns ja auch zugeschickt wurde, waren die Kochboxen von unserem heutigen Partner, von HelloFresh. Und ich glaube, Dennis, für dich war es erste Mal, dass du was von HelloFresh bestellt hast, also eine Kochbox. Der Chris hat es ja schon ausgiebig gemacht beim ersten Lockdown. Ich habe es auch mal genutzt und jetzt bin ich mal auf dein Resümee gespannt. So.
Ja, wie es immer so ist, beim ersten Mal tut es ein bisschen weh. Aber nur, das war halt mein Fehler, weil ich einfach dumm war. Ich habe die Box bekommen, habe die ausgepackt und da ist so ein super Kühlkissen drin. Und ich habe gedacht, ja, das ist ein schönes Kühlkissen und habe meine Zutaten in den Kühlschrank gepackt, diese sehr gut gepackten, wirklich sehr gut verpackten Plastiktüten. HelloFresh achtet allerdings sehr darauf, dass es kein Plastik ist, sondern wirklich 50% bis jetzt schon auf Papier und umgestellt ist. Auf jeden Fall habe ich dieses Kühlkissen leider nicht in den Kühlschrank, also ich habe nicht reingeschaut und da war ich ein bisschen dumm und hatte meine Ware dann im Kühlkissen, im Warm liegen und habe am nächsten Tag erst entdeckt, dass da noch was drin war, aber HelloFresh, sehr gut gemacht, es war noch gekühlt. Das heißt, ich habe ohne Bedenken damit kochen können und ich habe zweimal damit gekocht. Wir hatten drei Sachen für drei Tage. Ich hatte die Family Box und ich habe zweimal damit gekocht und die Fredi hat einmal damit gekocht und wir sind wirklich sehr gut damit zurechtgekommen. Hat gut geschmeckt, ja.
Ich habe mir das ja im ersten Lockdown schon geholt, denn da hatte ich ja irgendwie dann auch keinen Bock mehr. Irgendwann hast du ja auch keinen Bock mehr, dir jeden Tag was auszudenken, ne? Selbst wenn du Koch bist. Irgendwann stehst du da jeden Tag und überlegst dir, was mache ich denn heute schon wieder? Und was mir bei HelloFresh aufgefallen ist, die ersten Male habe ich immer nur die Rezepte gekocht, die man mir zugeschickt hat. Und das sind dann immer so, ist so eine Mischung auch so, zwei, drei Sachen, die sind so, da geht es ein bisschen mehr ab, also auch gerade so von der Produktvielfalt her. Und dann gibt's auch mal natürlich sowas relativ basic-mäßiges wie so eine Bolognese. Die aber natürlich, ich liebe ja Bolognese, bin der größte Bolognese-Fan. Und da muss man aber dazu sagen, dass die es auch schaffen, dass da manchmal so Gerichte dabei sind, wo man sich denkt, weiß ich nicht, ob das jetzt so das wäre, was ich im Supermarkt gekauft hätte. Dann kocht man es und denkt sich, war irgendwie lecker, war auch irgendwie was Leichtes, war jetzt nicht irgendwie so war jetzt nicht das Dolle, was du dir jetzt gemacht hättest, aber war jetzt auch vom Aufwand nicht so hoch wie so eine Rinderroulade oder so. Und das weiß ich schon sehr zu schätzen an HelloFresh. Also bei mir war es jetzt gestern irgendwie so ein Teriyaki, so Reis mit Teriyaki und Gemüse und so. Ich hatte ja die vegetarische Kochbox Und das hätte ich mir jetzt so nicht gemacht wahrscheinlich. Also das ist, ich koche mir dann meistens, wenn ich zu Hause mir was mache, so ein Curry mit Reis, dann mache ich da immer zwei ordentlich, ich mache immer alles in ordentlichen Mengen zu Hause, damit ich da so 2-3 Tage dran essen kann, weil ich zu faul bin, um jeden Tag zu kochen. Und das ist natürlich super, da ist alles genau darauf abgestimmt. Es war immer genau so viel, dass ich davon schön satt geworden bin. Und das macht dann schon Spaß. Du hast eben da diese Rezeptvielfalt, diese Rezepte, die mitkommen. Ich habe das jetzt nicht nach Rezept gekocht. Ich habe das so ein bisschen Freestyle zusammengeschmissen. Dann funktioniert das super für mich. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe es jetzt auch von einer Bekannten gehört, die hat mir erzählt, eine Freundin von ihr ist Mutter und die liebt diese HelloFresh-Boxen zum Beispiel, weil sie sagt, ey, ich will halt für mein Kind irgendwie so abwechslungsreich und ausgewogen auch kochen. Und dann hat sie gesagt, ist es halt schon so, dass du manchmal mit deinem Latein am Ende bist. So, also entweder machst du halt so diesen, bei mir gibt's jeden Mittwoch Pizza, jeden Donnerstag gibt's das, ein Schmorgericht, jeden und so weiter. So kannst du das ja auch machen. Aber wenn du halt ab und zu auch mal was Neues machen willst und vielleicht da ein bisschen Pep reinbringen willst, dann ist sowas schon gut. Und noch eine Erfahrung, die ich immer wieder teile, mein bester und ältester Freund, also ich ist nicht der Freund, den ich am längsten habe, sondern mein ältester Freund, der Max, der ist seit ganz langem schon Kunde von HelloFresh und der hat damit, finde ich, richtig kochen gelernt. Also der kann mittlerweile den Kochlöffel schwingen, wie man so schön sagt. Und weil irgendwann kriegst du natürlich dafür auch ein Gefühl. Du merkst dann, ah, okay, so funktioniert eine Mehlschwitze, ah, okay, so funktioniert anscheinend eine Bolognese, jetzt habe ich's drauf. Und wenn du die dann dreimal gekocht hast, die HelloFresh Bolognese, dann kannst du natürlich, also dann brauchst du das Rezept nicht mehr. Und dann kannst du vielleicht sogar hergehen und sagen, ich mache jetzt mal da so mein eigenes Bolognäschen draus und die noch ein bisschen abwandeln oder ergänzen oder alles mögliche halt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen sind die Vorteile von HelloFresh.
Ich habe mir aus der HelloFresh-Box diese Gnocchi mit rote Beete und Bacon gemacht und nur um das kurz abzuschließen, das finde ich halt das Geile dran, dass man so Rezepte geschickt bekommt, wo ich denke, oh, rote Beete, schwierig, ne? Also da bin ich jetzt nicht der Riesenfan von, aber dann macht man das und dann merkt man, ey, das passt ja super geil zusammen und ich finde es auch geil, dass dann irgendwie dieser Aspekt, dass das Essen für die Woche durchgeplant ist, dass es einfach schon hinter einem liegt. Man kommt heim und man kocht dann einfach dieses Essen, was geschickt wurde und dann hat man das schon irgendwie aus dem Kopf raus. Also das habe ich heute gegessen, die Gnocchi mit roter Beete gab es heute Abend bei uns.
Das heißt Gnocchi, aber lasse ich mal so gelten. Gnocchi.
Gnocchi.
The bloody beetroots. Gnocchi.
Nee, Gnocchi sagt man nicht mehr.
Gnocchi, okay.
Darf man immer sagen.
Also ich versuche jetzt mal hier einzusteigen. Ich habe jetzt schon dreimal hier reingestottert, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also ich liebe ja rote Beete und wir haben ja rote Beete auch mal so spontan, als wir bei der Zora im Klimansland waren, bei Kochma. Da haben wir auch was mit rote Beete zaubern müssen. Da haben wir auch so aus dem Hut gekocht. Das kannst du dich noch erinnern, Chris, als wir da waren?
Ich kann mich natürlich noch erinnern, wie an jeden anderen Tag, den ich mit dir verbracht habe.
Das rührt mich sehr. Das erwärmt mein Herz.
Heißt erstmal nichts Positives.
Ach so, okay.
Nee, das war wirklich schön. Ich weiß ja noch, das Hotel, in dem wir untergebracht waren. Und da können wir doch mal ganz kurz Werbung machen für die liebe Zora, wenn ihr in der Nähe von Hamburg wohnt. Ich glaube, die hat sich selbstständig gemacht. Ich glaube, in Hamburg Weidekantine heißt es, mit ihrer Schwester. Super süß. Da könnt ihr hingehen, wenn man wieder das Restaurant gehen kann.
Ab 1. Dezember, stark. Freunde. Ey, das ist total schwierig. Wie gesagt, wir wollten ja darüber nicht irgendwie reden, aber es kam halt heute. Nee,
deswegen brechen wir jetzt auch ab.
Wir brechen ab. Lass uns doch mal über rote Beete reden.
Lass uns mal darüber reden. Wenn jetzt so wöchentliche Planungen für Essen ansteht, da bin ich ja immer noch komplett schlecht drin in Essen planen. Ich habe jeden Tag noch das Problem, was esse ich. Heute habe ich tatsächlich Bolognese gegessen. Kein Witz, Real Talk. Ich glaube, das ist auch das Häufigste, was ich unter der Woche esse, weil ich mir das immer aus der Küche von nebenan mitnehme und nicht selbst koche. Aber jetzt habe ich ja Zeit und jetzt wäre es wieder an der Zeit, sich mal Gedanken zu machen, was koche ich denn diese Woche? Oder, wie der Chris vorhin schon gesagt hat, es gibt ja Menschen, die haben zu Hause diesen Plan. Mittwochs gibt's dies, donnerstags das, freitags das. Habe ich null. Gab es bei uns zu Hause, glaube ich, damals, als ich Kind war. Ich kann mich nicht so wirklich dran erinnern, das ist schon 100 Jahre her. Aber da haben wir das, glaube ich, auch so gehabt. Da gab es dann unter der Woche an dem Tag das Gericht und am nächsten Tag ein anderes Gericht. Man hat ja immer so seine Favoriten. Aber irgendwie ist es ja auch voll nervig. Ja. Und ich würde mir, glaube ich, für jetzt vornehmen, dass ich mir einen Plan schreibe für nächste Woche schon mal und für die nächsten Wochen. Was werde ich kochen?
Würdest du den Plan nächste Woche hier vielleicht mit in den Podcast nehmen?
Ja, das ist ein Ansporn. So wie ich auch sage, ich würde jetzt die nächsten Wochen jeden Tag trainieren. Ich kann dann auch mal meinen Trainingsplan mit in den Podcast nehmen.
Ach ja, Gott. Warum nicht? Ja,
aber auf jeden Fall mal eine Idee. Ja.
Aber fände ich zum Beispiel total cool. Ich kann ja auch einen Ernährungsplan schreiben, also nicht einen Ernährungsplan, sondern so einen Essensplan und der Stenge auch und dann können wir uns ja mal abgleichen. Ich habe heute witzigerweise auch eine Bolognese angesetzt und habe eine Lasagne oder eine Lasange draus gekocht. Die steht jetzt gerade, kühlt die ab in der Küche, während wir podcasten. Und wenn wir dann mit dem Kladderadatsch fertig sind, kann ich mir schön noch eine Lasagne reinfahren. Das ist natürlich absolut allergeilste.
Das hast du vorhin gemeint, du wartest auf deine Lasagne. Ich dachte, die wird geliefert und deswegen... Weißt du?
Was? Alter, nein. Ich hab mir...
Du hast gesagt, es wird 35. Da dachte ich, ja klar, der Typ ist noch nicht, oder die Dame ist noch nicht da und hat es noch nicht gebracht. Woher soll ich denn wissen, dass du jetzt noch 5 Minuten länger wartest, bis deine Hackfleischsoße eingekocht ist oder was auch immer da passiert ist? Du hast dich schon fertig gebacken.
Ich habe die fertig gebacken und die war gerade...
Deswegen hast du... Ja, okay...
Genau, die war gerade im Salamander-Modus, lief mein Ofen, dass die oben schön knusprig wird und the crispy part of the Lasagne, liebe Grüße Massimo. Und das Ding sieht richtig fein aus, habe ich jetzt rausgeholt, habe das direkt schon auf Instagram verwertet und und jetzt muss es dann auch bald noch körperlich verwertet werden. Aber nochmal ganz kurz zur roten Beete. Ich habe nämlich ein tolles Rote-Bete-Gericht mir ausgedacht und das würde ich jetzt vielleicht mal ganz kurz hier direkt mal raushauen. Direkt ein Rezepttipp von mir und dann könnt ihr beide euch ja mal überlegen, wo könnte man da noch den einen oder anderen Kniff setzen, denn das wäre natürlich jetzt so ein schönes Gericht, ist ein vegetarisches Gericht, jetzt für die nächsten Tage, ist relativ einfach zu machen und macht sehr viel Spaß beim Essen. Folgendermaßen. Ich koche die rote Beete nur noch so, wie ich es von Dennis gelernt habe, im Klimansland. Denn Dennis denkt ja immer, ich vergesse alles Mögliche, aber bei einer Sache bin ich wirklich wie ein Trüffelschwein. Sobald der Typ mir irgendwas rüberschmeißt, verwerte ich das und vergesse es nie wieder. Das muss man wirklich mal sagen.
Ja, da erzähle ich dir aber auch gleich mal was. Ich bin nämlich schon wieder viel weiter.
Okay. Auf jeden Fall hat er seine rote Beete damals so gemacht. Er hat immer die rote Beete genommen und hat sie in Alufolie eingepackt mit ein bisschen entweder brauner Butter oder Olivenöl oder so, bisschen grobes Meersalz dazu, hat es eingepackt, dann hat er so 40 Minuten bei Heißluft gegart. Kann man so machen, kann man aber auch zum Beispiel im Salzteig machen. Die rote Beete kommt auch ziemlich cool, ist aber eine riesige Sauerei und eine ganz schöne Arbeit für zu Hause. Deswegen empfehle ich die Alufolien-Variante, ist auch besser für die Umwelt. Und wenn das dann fertig ist, holt ihr die rote Beete raus, lasst die mal schön ausdampfen und zieht die Haut ab. Dann schneide ich mir das in so schöne Steaks, ne? Also so schöne rote Beete Steaks und brat das sehr, sehr geil an, so in brauner Butter. Dann kommt das auf den Teller und wenn ihr so einen Flammer daheim habt, nochmal schön abflammen, gibt so ein bisschen Grillaroma.
Okay, was ist denn braune Butter?
Braune Butter, sehr gute Frage, Dennis.
Danke.
Braune Butter, ich habe jetzt neulich The Taste wieder geschaut, liebe ich ja. Und da geht's ja nur noch um braune Butter. Das ist im Prinzip, du stellst eine Butter auf, lässt die aufkochen, also einfach so einen Block Butter in so einen Topf rein, lässt die aufkochen und rührst immer mal wieder um, dass sich die Molke nicht unten festsetzt. Und irgendwann karamellisiert die Molke so schön und dann wird die immer dunkler und dunkler. Und dann lässt du das Ganze durch ein Sieb laufen. Und das dauert aber eine Weile. Und wenn es dann aber fertig ist, geht's ganz schnell und sie ist verbrannt. Und dann hat die so ein nussiges Aroma, wird also auch Nussbutter genannt und ist hervorragend, um Dinge, ja, ich sag mal so, zu veredeln, so ein bisschen, denen nochmal so ein bisschen, also so ein Steak mit brauner Butter kommt immer geil. Ich glaube, Dennis, du hast früher immer so aufgeschlagene braune Butter auch gehabt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Das haben wir aktuell, ja.
Ja, genau.
Wir verwenden das auch ganz viel, also für, nochmal ganz kurz, also ihr kennt wahrscheinlich den Begriff geklärte Butter, das ist einfach noch ein Schritt weiter.
Ja,
also
genau.
Ganz
die war übrigens saugeil, als ich das letzte Mal bei dir war. Das hast du uns quasi mit deinem selbstgebackenen Brot und diese braune Butter gab's dazu. Das war obergeil. Das hat so auch so ein bisschen was Nussiges gehabt, also so Walnussiges gehabt. Das fand die oberlecker, richtig gut.
Ja, ich finde es auch immer heftig geil. Also da machst du dem Dennis nichts vor. Naja, auf jeden Fall. Mache ich dann dazu so eine Apfelvinaigrette, relativ simpel, also einfach nur Apfelessig, bisschen Öl, ne? Salz, Zucker und ein bisschen Brühe, wenn du hast. Und da mache ich so eine schöne Apfelvinaigrette raus. Und dann koche ich mir ein paar Beluga-Linsen. Ja?
Ja.
Ja, dann koche ich mir ein paar Melonen.
Eine Apfelvinaigrette besteht für dich aus Apfelessig. Da ist dann auch kein frischer Apfel drin oder irgendwie Apfelsaft oder also quasi frisch entsafteter Apfel. Du nennst eine Apfelvinaigrette schon Apfelvinaigrette, wenn Apfelessig drin ist. Nur ja. So für mich als Frage. Nee, das ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht hier irgendwie mit dem Ellenbogen reinstoßen oder blöd kommen oder dich irgendwie dissen oder so. Das ist einfach nur eine Frage. Einfach für mich so persönlich mal zu wissen, wie reduziert kann ich irgendein Produkt nutzen, um es dann auch wirklich als Hauptprodukt zu nennen.
Du blödes Arschloch, ey. Nee, also natürlich kann man da auch noch ein bisschen, da kann man natürlich noch ein bisschen Apfelsaft reinmachen. Das ist eine gute Frage, Dennis. Dankeschön, dass du die nochmal in den Raum geschmissen hast. Und da kann ich natürlich sagen, ja, stimmt, da kann man auch ein bisschen Apfelsaft mit reinmachen. Das kommt natürlich nie schlecht, ne? So, jetzt koche ich mir ein paar Beluga-Linsen. Und dann schwitze ich mir ein paar ordentlich Zwiebelschienen an. Dann kommt
hast du
da
die Beluga-Linsen eigentlich vorher eingeweicht, 24 Stunden, wie es auf der Packung steht? Oder hast du die einfach direkt
gelegt? Never ever in my fucking life.
Okay.
Nee. Mate, beautiful. Und auf jeden Fall werden die dann, koche ich die, wie gesagt, dann schütte ich die auf meine, dann mache ich mir so eine kleine, nehme ich mir einen kleinen Topf, da kommen meine Zwiebelchen rein. Die schwitze ich vorher ein bisschen an, dann kommt meine Linsen dazu, die schwitze ich ein bisschen mit an, dann schütte ich da meine Vinaigrette drauf, dass es so schön so ein bisschen so einsitzt noch, also das, die kommt da heiß drauf, dann kommt mir die runtergezogen, dann können die noch ein bisschen ruhen, dass sich das alles so ein bisschen verbindet vom Geschmack her, dann kommt da ein bisschen schwarzer Pfeffer dran, ein bisschen Pecorino und noch ein paar Haselnüsse und dann wird das alles angerichtet auf diesem rote Betesteak. Und ich sag euch was, Leute, das ist richtig lecker.
Das klingt wirklich sehr schmackhaft, deliziös, delicious.
Dankeschön.
Nee, gut, sehr gut. Du wolltest jetzt noch einen kleinen Kniff, ne? Ich würde jetzt noch so vielleicht geräucherte Creme Fraiche oder so dazu machen.
Ah, ich dachte, du nimmst Scamorza. Das war mein Tipp gewesen. Hm. Scamorza heißt es doch, ne? Die geräucherte Mozzarella.
Ich bin zwar Italiener, Ragazzi, aber ich habe den Begriff dafür vergessen. Es tut mir sehr leid.
Okay, ja.
Ich gehe ins Französisch auf jeden Fall, und würde die Creme Fraiche räuchern oder so.
Wie räucherst du denn die Creme Fraiche?
Französisch kann ich auch perfekt. Bitte?
Wie räucherst du denn Creme Fraiche?
Ich nehme Apfelholzspäne und nehme GN-Blech, mach da unten die Späne rein. Du kannst auch Buchholzen, Späne oder was auch immer nehmen. Mhm. Und mach drüber noch so ein passendes Lochgitter GN.
Mhm.
Und da drauf stelle ich nochmal ein GN, wo ich dann die Creme Fraiche reinmache und zünde dann quasi, also was heißt, musst es nicht anzünden, du kannst es auch direkt auf die Induktionsplatte stellen. Also wenn du den schnellen Weg gehen willst, wenn du keinen Räucherofen hast oder so, ne, dann deckst du das Ganze mit Alufolie ab und gibst einfach mal Vollgas und dann musst du halt einfach die Zeit bestimmen, wie stark du das räuchern willst. Ob du es jetzt 5 Minuten oder 10 Minuten räuchern willst, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Das
und diese Ganze Hitze macht auch dieser Creme Fraiche, dieser Hitze empfindlich ist nichts aus?
Doch, natürlich macht die Hitze dem Ganzen schon was aus, weil eine Creme Fraiche ja weiß ist und dieses Räuchern ja auch ein bisschen Farbe abgibt. Aber du erzielst damit auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, würde ich mal sagen.
Cool.
So kannst du auch Butter räuchern oder Öl oder was auch immer. Also Räuchern ist ja auch ein großes Ding. Also ich räuchere relativ viel zurzeit. Also irgendwelche Dinge, denen ich nochmal durch ein Raucharoma Geschmack gebe. Da ich ja kein Feuer nutzen kann bei uns wegen Brandschutz, muss ich mir irgendwie anders helfen. Und dadurch räuchere ich relativ viel, um nochmal irgendwie so punktuell nochmal so einen kleinen Geschmack dazu zu geben bei uns. Aber
klingt toll.
Um zur Rote Beete zurückzukommen und das kleine Upgrade, das ich jetzt mittlerweile mache mit meiner Rote Beete, ist, ich lasse die roh, ich schäle die mir und schneide die ganz dünn in der Aufschnittmaschine auf und habe dann ein Fond aus Rote Beete-Saft, mache dann noch ein bisschen Teriyaki und ein bisschen Palmzucker und Kombu-Essig dran und koche quasi diese dünnen Rote Beete-Scheiben bis kurz vor knapp, also sie haben schon noch Biss, ja, also die sollen noch Biss haben, aber sie sollen schon gar sein, diese rote Beetescheiben. Und dann trockne ich die halb gar im Dehydrator an und mache mir nochmal eine Reduktion aus dem rote Beetesaft, so eine Art Lack und habe dann so eine halbgare, aber schon gegarte rote Beete, aber die so halb getrocknet ist und bepinsel die nochmal mit dem Lack. Das ist der Wahnsinn, also es ist richtig, richtig lecker. Das ist natürlich für zu Hause ein bisschen aufwendig, gebe ich zu, aber kann man ja jetzt
wobei,
machen,
wobei, Zeit hat. Ne, wobei. Und dazu könnte ich mir wieder deine Creme Fraiche vorstellen. Da würde ich, glaube ich, einfach nur die Creme Fraiche ein bisschen hinspritzen und dann nur da so diese Dinger drumrum legen.
Ja.
Oder was machst du da noch dazu? Nüsse. Ich finde ja, die Haselnuss passt perfekt dazu, ne?
Haselnuss ist einfach eine Killernuss, ne? Aber generell Nüsse sind ja super. Also du kannst auch eine Walnuss, finde ich, passt perfekt. So Rote Beete haben jetzt in der zweiten Liebe auch mit einem Sauerrahm, Espuma und Sumak. Sumak ist so ein orientalisches Gewürz, was ein bisschen säuerlich ist, so lila Farbe.
Das passt super, wenn ich mich da, wenn ich mich mal einmal einbringen kann. Ich verstehe nämlich gar nichts, was ihr wollt. Das ist mir geil, wenn du so einen Petersiliensalat machst. So ein Petersiliensalat mit ein paar Kokosraspeln drin, Zitrone und dieses Sumak, das ist obergeil. Das ist mein Sommersalat. Love ich forever.
Nimmst du krause Petersilie oder nimmst du glatte Petersilie?
Ich nehme glatte Petersilie.
Kennst du den Unterschied, Daniel?
Ich kenne den Unterschied nicht, aber wenn ich raten dürfte, ich habe so das Gefühl, dass die glatte Petersilie einfach so ein bisschen saftiger und fresher ist als die gekräuselte. Das ist so mein optischer Eindruck und mein haptischer Eindruck. Aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich erklären, was denn der genaue Unterschied ist.
Naja, die Frage war ja eigentlich ganz einfach. Ich wollte nur wissen, ob du die unterscheiden kannst im Supermarkt, wie sie aussehen. Aber du gehst
Ach
jetzt
so.
Halt in die Tiefe.
Ja, das, also wer das nicht erkennt. Ne? Aber kurze Zwischenfrage, was ist der Unterschied?
Ich finde, krause Petersilie ist bitterer. Die ist, ich finde sie vom bisher, wenn du so reinbeißt, finde ich sie eigentlich gar nicht schlecht, aber man benutzt sie, glaube ich, seit 1990 nicht mehr wirklich, außer man ist irgendwie, wenn man dekorativ nicht so kreativ ist, dann legt man die noch an den Tellerrand wie 1990, aber ich finde, dass halt eine glatte Petersilie einfach viel feiner im Geschmack ist. So, das ist eigentlich der Unterschied.
Und noch eine Frage hätte ich. Was ist denn der Unterschied zwischen, es gibt immer im Supermarkt so einen frischen Knoblauch. Weißt du, was ich meine? Also
der junge Knoblauch?
Der junge Knoblauch. Was ist der Unterschied zwischen
dem jungen... Der noch so einen grünen Stiel hat.
Genau. Und der, wo schon so zusammen um die Knollen, also die, wo schon so ein bisschen härter sind. Was ist denn da der genaue kulinarische Unterschied?
Der kulinarische Unterschied ist tatsächlich sehr groß, weil der junge Knoblauch ja relativ früh geerntet wird und einfach nicht so scharf ist und viel milder und aromatischer in seiner ganzen Vielfalt. Also ich liebe jungen Knoblauch, benutze den eigentlich auch in der Regel viel öfter als reifen Knoblauch, der ja schon diesen Trieb wiederentwickelt, dieser grüne Trieb, der dann, wie ihr wisst, sich in dieser Knoblauchzehe entwickelt, der ja auch, dem sagt man ja nach, dass er quasi dafür sorgt, dass man aus dem Mund stinkt und der auch bitter ist. Das ist der Unterschied. Er ist einfach viel feiner und eleganter als ein reifer Knoblauch, der schon kurz vor drüber ist. Ja.
Okay, cool. Kann ich jetzt durchstreichen?
Genau,
auf meiner
aber
Liste?
Man kannst du durchstreichen. Du kannst dir aber auch den Knoblauch, ja quasi dieser schwarze Knoblauch, den es gibt, der auch schon relativ lange wieder im Trend ist, der auch sehr gut ist. Viele Leute haben davon vielleicht noch nicht gehört. Es gibt ein Produkt, das nennt sich schwarzer Knoblauch. Das ist quasi fermentierter Knoblauch. Ist tatsächlich ein Knoblauch, der über mehrere Tage oder beziehungsweise Wochen bei einer konstanten Temperatur in der Schale fermentiert wird. Das heißt, dadurch reift er, fermentiert und wird schwarz, wird tatsächlich schwarz und entwickelt ein ganz eigenes Aroma. Ich würde fast sagen, lakritzartiges Aroma, wenn man das vergleichen müsste. Aber halt kein knoblauchartiges Aroma. Das heißt, du riechst auch nicht nach Knoblauch, wenn du den Knoblauch isst. Und es schmeckt auch nicht nach Knoblauch. Es ist ein ganz eigenes Produkt. Das kannst du aber auch, wenn du Hobbykoch bist, zu Hause machen. Du musst halt eine konstante Temperatur haben. Ich glaube, lass mich lügen, es sind so 39 bis 40 Grad, wo du das vielleicht mindestens 4 bis 8 Wochen lagerst und dann sollte das funktionieren. Ich habe das selbst noch nicht gemacht, das kannst du aber auch so kaufen.
Ja.
Bei mir sind die Gegebenheiten leider nicht so, dass ich das bei mir im Betrieb machen kann.
Ja. Ich
Ja, Entschuldigung.
Nee, der, alles gut. Ich wollte nur sagen, das mit dem Kaufen, der poppt immer wieder in meiner Instagram-Timeline irgendwie so auf, in meinem Feed. Der ist scheinbar on vogue im Moment. Also das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Und der ist auch entsprechend teurer natürlich, ne? Und da sehe ich einfach immer nur Bilder, wie die da draußen Brei machen und ihn aufs Brot schmieren. Aber da ist er doch dafür zu schade eigentlich, oder?
Er ist schon expensive, ne?
Das ist
kein günstiges Produkt. Aber ich glaube, für Veganer oder Vegetarier, wenn du das auch unter einem Humus eventuell, ich habe das noch nicht probiert, ich stricke jetzt einfach so in meinem Kopf so ein paar Gedanken. Du könntest das theoretisch bestimmt auch unter einem Humus mischen, aber dann die pure Knoblauchpaste aufs Brot wäre viel zu intensiv. Also ich weiß nicht, wer das macht. Wahrscheinlich ist da noch irgendein anderes Mittel, also irgendeine Basis, wo das untergemischt ist. Ich glaube nicht, dass das sich jemand pur aufs Brot klatscht. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Also gut. Falls ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben auf Instagram @emmawolfsons9020.
Wow. Schwarzer Knoblauch. Ich glaube, ich glaube, das war schon ein schönes erstes Drittel hier von uns, hier von den Cowboys. So kommen wir wieder zurück. Es ist ein bisschen eine launische Sendung. Wir quasseln uns alle ganz schön rein. Finde ich aber okay, weil wir haben uns ja so lange nicht gehört. Ne? Wie sollen wir es denn anders machen? Wir sind einfach alle richtig horny aufeinander. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so eine kleine Musikpause. Die wird natürlich wieder in unsere Playlist eingepflegt, wie ihr das von uns kennt. Und wenn jemand einen Musikwunsch hat, dann darf er den gerne äußern. Ich würde ganz gerne in der ersten Runde aussetzen, denn ich habe mich darauf nicht vorbereitet.
Dann kannst du ja jetzt nochmal kurz überlegen, und das passt ja auch zu diesem ständigen Reingequatsche, da wir ja immer noch auf Skype und nicht auf Zoom sind. Wir haben nichts dazu gelernt. Man sagt ja, manche Dinge funktionieren besser online mittlerweile außer Skype, aber wir sind immer noch auf Skype und quasseln uns da rein und unterbrechen uns. Und deswegen fange ich einfach mal an mit einem Lied aus meiner Jugend, als ich noch Kickflips, Ollie 360s und den 900 von Tony Hawk in der großen Halfpipe nachempfunden habe. Und zwar ist das Lied von The Offspring und nennt sich Self-Esteem.
Okay, cool. Ich wünsche mir, ich bin auch völlig überrascht. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, was ich als letztes gehört habe. Ich wünsche mir Sexy Motherfucker von Prince.
Wow, Stenger, ey, das hast da du als letztes gehört.
Ja, heute habe ich halt das früh gehört. You Sexy Motherfucker. Okay. Ja, von Prince, coole Nummer.
Das hast du gehört vom Podcast, das letzte Lied? Oder?
Nee, so heute so, keine Ahnung, das letzte Lied, ich habe ja den ganzen Tag im Studio gesessen und Podcasts geschnitten und zusammengesucht und was. Und das war, was ich unter der Dusche gehört habe. Das letzte, was auf meiner Playlist jetzt quasi gerade hier war. Und während ich mich geduscht habe, so in Zeitlupe halt. Ne?
Wahnsinn, weißt du? Und du hast in deiner Dusche bestimmt noch einen Spiegel, oder?
Nee, ich hab mein eigenes Duschgel. Weißt du das überhaupt? Ich habe mein eigenes Duschgel von DM, von Balea.
Alter, da musste ich mich ja neulich mit waschen, weil ja nichts mehr da war im Haushalt.
Ja, ich habe vor 2 Jahren meinen Weihnachtskalender verschenkt, und letztes Jahr habe ich eine abgespeckte Variante gemacht. Jeder von meinen von meinen Podcast Freunden hier aus Aschaffenburg, Marek, Chris, Max und so weiter, die haben von mir von Balea ein bedrucktes Duschgel bekommen. Also du kannst da random ein Bild reinziehen, und da habe ich halt ein Bild von mir mit nacktem Oberkörper auf eine Duschgelpackung drucken lassen. Und damit hast du dich halt geduscht?
Nee, heute nicht. Aber es ist mir letztens mal passiert. Ja. Ich wünsche mir noch von Justin Timberlake und 50 Cent AO Technology, wurde irgendwann mal von Milo gecovert, kennt ihr wahrscheinlich noch, ist ein unfassbar geiler Song. Immer wenn man sich nicht so geil genug fühlt, um vor die Tür zu gehen, einfach den Song anmachen und es läuft wieder, Leute. Will ich auf keiner Party mehr vermissen. Stenger, du als DJ, wenn irgendwann mal wieder gefeiert werden darf, bitte auflegen. Jetzt machen wir kurz eine kleine Pause. Bis gleich, eure Cowboys. Ciao.
Ciao, ragazzi.
Hauchzarte Milchschokolade, köstlich cremiges Eis und im Kern ein Traum aus feiner Luftschokolade. Der luftige Traum von Sky wird dich verführen.
Willkommen zur zweiten Runde Count Schluck, das zweite Drittel. Weil das Wort eben schon mal gefallen ist, zweite Liebe. Dennis, du hast seit dem letzten Podcast in Klammern dein zweites Restaurant eröffnet, die zweite Liebe.
Ganz genau, in Klammern, weil wie auch die Emma, es ist ja nicht mein Restaurant. Der Aschkan Mahmud, mein Geschäftsführer, der ist ja quasi der Fädenzieher, dem ich sehr dankbar bin. Und wir haben, genau, wir haben im Jungbusch, im Multikulti-Szeneviertel ein zweites Restaurant eröffnet. Das ist jetzt tatsächlich auch schon wieder ein paar Monate offen. Wir haben die Immobilie jetzt aber auch schon länger. Es hat auch sehr lange gedauert, bis wir das umgesetzt haben. Wir haben dann nach dem ersten Lockdown haben wir gesagt, okay, wir müssen es jetzt einfach mal durchziehen, komme, was wolle, und haben das eröffnet. Und ich bin auch sehr froh, es ist ganz, ganz geil geworden und hat einen ganz eigenen Charme, weil das so ein ganz kleiner Raum ist und so ein bisschen wie so eine Kiezbar aussieht, weil du auch wieder ganz wenig Sitzplätze hast und die Bar mitten im Raum ist. Das ist ein roter Raum, das ist einfach rot, ja, alles ist rot gestrichen. Aber jetzt im Sommer, als offen war, hat halt Jungbusch halt, wie gesagt, ein ganz eigener Flair dort. Das ist so ein ziemlich abgerocktes Viertel, wo ziemlich viele Studenten halt dann ausgelassen irgendwie durch die Bars tingeln. Und das ist ein weißes Haus, das es schon jahrelang gibt, bevor das ganze Viertel irgendwie modern geworden ist. Das hieß auch schon davor, Zweite Liebe, hat eine gute Reputation gehabt. Und wir haben uns dafür entschieden, den Namen dann auch zu übernehmen. Das heißt jetzt halt einfach Zweite Liebe bei Emma Wolf. Und ja, dort haben wir aktuell 3 Tage auch nur offen die Woche oder hatten. Jetzt durch den neuen Lockdown ist natürlich wieder schwierig, aber Donnerstag bis Samstag war da offen und nur abends. Und das macht ein Koch von mir, der Rocco, der auch von Anfang an bei der Emma dabei war. Und das heißt, ich kümmere mich darum, dass ich dafür zuständig bin, die Rezepte beizusteuern. Und da gibt es einfach leckeres Essen und ganz leckere Getränke und du hast du einfach eine gute Zeit. Der Chris war tatsächlich schon da. Im Sommer haben wir uns gesehen und ich glaube, es war ein schöner, legendärer Abend irgendwie. Schade, dass du nicht dabei warst, Stengi, aber es war
da
cool.
Da kam ich gerade vom Urlaub zurück, also deswegen, da war ich irgendwie Stunden auf der Autobahn von Berlin nach Aschaffenburg und die sind da, glaube ich, am gleichen Tag dann hingefahren und da wollte ich, nicht böse gemeint, wollte ich nicht schon wieder auf die Autobahn irgendwie und deswegen hat es nicht geklappt bei mir.
Kann ich voll verstehen.
Mein absolutes Highlight neben dem leckeren Essen war Gin Capri und den habe ich an dem Abend auch sehr genossen. Das ist einfach nur ein Gin gewesen mit einem Capri-Eis drin und das hat viel Spaß gemacht. Danke dafür.
Das war Rocco seine Idee, ja. Das ist echt ein geiles Ding. So einfach ein Emma-Wolf-Gin nehmen, ein Capri-Eis rein und dann mit Tonic Water auffüllen und du hast einen guten Drink, der ein bisschen moderner ist. Du kannst einfach mal ein Eis am Stiel in deinen Gin Tonic reinhauen. So für den nächsten Sommer, kleiner Tipp, aber geht auch im Winter, funktioniert hervorragend. Ja.
Ich habe gerade eben mal ein Stück von meiner Lasagne probiert und es ist vielleicht die beste Lasagne, die ich je gegessen habe.
Hast du irgendwelche Tricks bei der Lasagne? Wir machen ja irgendwie einmal im Jahr eine Lasagne. Gar nicht, einfach wie Stani-Lasagne.
Nein, eine Standard-Lasagne, natürlich. Also ich habe mir eine Bechamel gekocht und habe auch nicht mal richtig. Also ich koche einfach eine helle Soße, ich koche eine Bolognese, die muss natürlich lecker sein. Und kommt das in den Ofen mit bisschen Käse drüber und dann schmeckt das, wenn du Glück hast, sehr, sehr gut. Und jetzt schmeckt es sehr, sehr gut. Ich freue mich. Ich will diesen Podcast hinter mich bringen, damit ich endlich dann gleich lecker die Lasagne essen kann. Oh, da freue ich mich drauf. Das ist ja das Beste, wenn das Essen schon auf einen wartet. Das einzige Gute am Rauchen ist ja, dass man manchmal von draußen reinkommt und dann steht da schon das leckere Essen auf dem Tisch. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Das ist schon das allerbeste. Ja, muss man einfach mal so festhalten. Naja gut, ich habe ansonsten die letzte Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mal so ein paar Fragen zur Kreativität, vor allem an dich, Dennis, denn Stenger, du musst dir selten neue Gerichte ausdenken, aber wie machst du das eigentlich, weil ich muss ja bei uns die Karten schreiben und was hast du so für Tipps und Tricks? Wie gehst du an sowas ran? Wie schreibst du so eine Karte? Wie fällt dir ein neues Gericht ein? Für mich ist es immer, mir fällt es wahnsinnig leicht, mir neue Sachen auszudenken. Das muss ich wirklich sagen. Das ist so meine große Stärke. Also mir was im Kopf zu überlegen und dann schreibe ich das auf die Karte und dann kaufe ich alle Zutaten und dann kann ich daraus was Schmackhaftes kochen. Das konnte ich schon immer gut. Also wenn du mir jetzt wahrscheinlich ein Produkt hinwerfen würdest, könnte ich mir relativ schnell was Leckeres damit überlegen. Und
okay, was machst du mit Topinambur?
Topinambur finde ich übrigens schmeckt ein bisschen wie eine Kokos, wie Kokos. Das finde ich wahnsinnig interessant.
Wie Kokosnuss.
Ja, absolut. Koch mal ein Topinambur-Püree her, ja. Also die Schale vom Topinambur kann man super verwenden, weil das, glaube ich, die besten Chips gibt überhaupt. Daher muss man die nicht wegschmeißen. Die kann man schon mal aufheben. Und aus dem Topinambur kann man sich natürlich leckere Pürees kochen, zum Beispiel. Allerdings, was ich gar nicht mehr so mag, so habe ich früher immer Pürees gekocht, war, ich habe das einfach einvakuumiert, das Zeug, also zum Beispiel eine Möhre, die habe ich einfach genommen, habe die geschält, habe die einvakuumiert und habe die dann im Thermomix mit Butter hochgezogen. Ja, so habe ich früher Pürees gekocht. Und ich finde das aber nicht mehr lecker, Dennis. Und da würde ich dich jetzt mal direkt fragen, was ich machen könnte. Ich koche ein Topinambur-Püree, dazu mache ich so eine Art Mole-Soße,
Das ist, glaube ich, eine gute Kombo. So. Das habe ich so noch nicht gehört, aber es funktioniert direkt in meinem Kopf.
Ja. Koche ich eine Art Mole-Soße. Dankeschön.
Das ist wirklich eine gute Kombo.
Auf die Mole-Soße kommen so ein paar sortierte Brombeeren. Und kommt da drauf so ein schönes rosanes Lamm, so ein Lammrücken. Dann mache ich so ein bisschen Wirsing, knusprigen Wirsing, den setze ich noch ein bisschen dran. Das findest du nicht mehr gut?
Nee, kein Wirsing. Aber Brombeermole und Topinambur finde ich ziemlich geil.
Ich finde das mit dem Wirsing ganz geil, weil es so ein bisschen bitter ist.
Den Wirsing würde ich gleich mal ausladen von der Party. Den würde ich sagen, du kommst heute nicht rein.
Du würdest wahrscheinlich die Chips das Knusprige über die Topinambur-Chips lösen dann am Ende.
Ja, ich will, also wie wir Topinambur-Chips gemacht haben, vor einiger Zeit mal war, dass wir quasi die gedämpft haben, die Topinambur, ganz weich, und dann ausgekratzt haben, dass wir das Innere ja für ein Püree genommen haben und die Schale dann quasi in Nussbutter ganz, ganz lange knusprig gebacken haben. Also so in der Pfanne sortiert haben und das war einfach ein Riesenakt. Also nicht so, dass du die irgendwie in Öl mal schnell frittierst, sondern wirklich so auskratzen. Und dann
trocknet noch mal wahrscheinlich, so wie ich dich kenne. Erst noch mal so 2 Tage getrocknet, nicht?
Nee. Aber es ist schon ein bisschen zeitintensiver, sagen wir mal so, ja. Ich hatte mal ein Topinambur-Gericht mit Sonnenblume, weil das ja auch so verwandt ist, Sonnenblume und Topinambur und Kirsche. Deswegen finde ich auch, die Brombeere passt sehr gut in dieses Mole mit dieser Schokolade und so. Wirklich gute Idee, Chris.
Dankeschön.
Da würde ich gerne mal klatschen und da hätte ich auch gerne mal so einen Sound vom Stängi eingebaut.
Freut mich richtig.
So einen Klatsch-Sound.
Oh, das freut mich richtig, Mann. Wirklich, das ist toll.
Aber den Wirsing, den laden wir nochmal aus, ne? Den laden wir nochmal aus, den Wirsing. Der kann vielleicht das nächste Mal noch kommen.
Werfen wir mal noch ein Produkt hin. Komm, werfen wir mal noch ein Produkt hin. Das Spiel liebe ich doch. Komm, mach noch irgendeins.
Ja, willst du noch ein Produkt? Du kriegst noch ein Produkt von mir. Du kriegst von mir das Produkt, das sich nennt. Jetzt bin ich auch gerade kurz überfordert, weil meine Produktpalette begrenzt sich nur auf Sellerie, Karotte und Lauch. Nee. Tatsächlich, wie ist meine Kreativität? Das ist, wir haben jetzt gestern die Karte gewechselt. Das war auch sehr, sehr, sehr schnell umgesetzt. Schön, dass wir die Karte gewechselt haben jetzt diese Woche, wenn wir jetzt schon wieder schließen dürfen. Macht natürlich auch Spaß. Aber Gerichte zu schreiben ist für mich tatsächlich eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht, die aber auch sehr zeitintensiv ist und die sich meistens nach Feierabend bei mir abspielt. Das heißt, ich mache das nie im Geschäft, sondern immer in meiner Freizeit. Und ich suche mir einfach Produkte aus, mit denen ich gerne arbeiten würde. Dann schaue ich, hat das Produkt Saison? Oder also meistens, wenn wir von Saison bei mir reden, ich bin nicht so dieser ultra brutal lokale Typ, sondern wenn es um Saison geht, dann geht es meistens um das Gemüse. Und im Winter ist es alles braun und orange und ich liebe ja eigentlich auch Farben und liebe Blüten, liebe Kressen, liebe Kräuter. Jetzt ist allerdings der Herbst eingetreten und der Kartenwechsel dieses Mal ist mir gar nicht so schwer gefallen, aber ich versuche dann immer Dinge rauszusuchen, die ja, gerade zur Saison passen, aber bedienen mich natürlich auch aus Produkten wie jetzt zum Beispiel einem Ora Kinglachs aus Neuseeland, den ich jetzt auf die Karte genommen habe, den ich jetzt auch schon seit 2014 gerne verarbeite. Den hatte ich damals schon in Frankfurt benutzt und jetzt hatten wir ja den Nick Honeyman bei uns zu Gast als Gastkoch vor 3 Wochen. Mhm. Das ist eine, ganz kurz zu Nick Honeyman, der hat auch im Corona-Podcast, das war der englische Part, falls ihr das gehört habt, kurz was dazu gesagt, wie die Situation in Neuseeland war. Der hat 2 Restaurants, eins in Neuseeland, das ist das Paris Butter, und hat in der Sommerzeit, also 3 Monate bis 4 Monate in Frankreich in der Nähe vom Burgund, noch ein Restaurant, das heißt Le Petit Léon. Und der war mal bei uns essen vor einigen Jahren und dann haben wir uns kennengelernt und so ist eine Freundschaft entstanden und jetzt war er halt in Frankreich und wir wollten vor Corona eigentlich schon Forehands-Dinner machen, Combo-Cooking. Dann kam Corona und jetzt war er halt jetzt in Frankreich und seine Frau ist Deutsche. Und bevor die jetzt nach Neuseeland zurück sind, waren die jetzt nochmal hier in der Nähe von Mannheim, und weil die da wohnen, also die Schwiegereltern. Und dann haben wir gesagt, okay, ey, wir ziehen das jetzt durch. Wir haben zwar nur 15 Plätze für das Event, aber ey, wir machen das jetzt. Und er war ja als Gastkoch da. Und dann haben wir quasi ein Forehands-Dinner gemacht. Und er hatte diesen Ora Kinglachs dann auch verarbeitet. Und dadurch bin ich dann auch wieder auf das Produkt gekommen. Und wir sind da gesponsert worden von Ora King für den Gang und so. Das war super. Vielen Dank an Ora King. Und ich glaube, wenn es in Neuseeland Sterne geben würde, hätte ein Stern 100%, sogar schon fast 2 Sterne so. Und der macht echt sein Ding. Das ist ziemlich geil, was er macht. Ihr könnt ihm gerne mal folgen. Sehr, sehr netter Mensch. Ich mag ihn sehr.
Ach, in Neuseeland gibt's gar keine Sterne.
Nee.
Nee, nicht nur in Neuseeland nicht. Also das ist, lieber Schengi, das ist...
In Australien auch nicht.
Auch in Österreich gibt es keine Sterne außerhalb von Wien und ich glaube Salzburg.
Mhm. Ne? Das wusste ich nicht.
Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass die da nicht testen, weil die einfach nicht die Manpower dazu haben, da überall rumzulaufen und das alles abzuchecken. Ne? In Deutschland kannst du in jedem kleinen Kaff einen Stern bekommen, aber außerhalb von Deutschland, Frankreich, also natürlich diesen Ländern wird es schon schwer, denn am Ende des Tages ist es ja ein Reiseführer, der natürlich einen Autoreifenhersteller als Sponsor hat und ich sag mal so, nach Neuseeland sind bisher noch nicht so viele Volkswagen gefahren, ne?
Ja, aber es gibt doch auch Autos und Straßen in Neuseeland. Ja, ich verstehe es schon, ja. Ich begreif's schon, alles gut. Aber was ich wegen deinem Rezept, da musste ich, das ist wahrscheinlich ein Treppenwitz, aber ich musste erst mal gucken, was eine Topinambur-Knolle ist. Also ich habe das noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Und deswegen
heißt übrigens auch die Jerusalem-Artischocke.
Und deswegen habe ich mir mal den Wikipedia-Eintrag mal aufgemacht. Das ist eine süßliche Knolle, die Konsistenz wässrig und sie erinnert an Artischockenböden, Süßkartoffel und Jackon. Sie kann roh in Salaten, also auch in Salzwasser gekocht, verzehrt werden. Auch frittiert wie Kartoffeln sind sie zum Essen geeignet. Habe ich noch nie gehört. Also interesting. Hass.
Hat weniger Kohlenhydrate als eine Kartoffel, was es natürlich dann auch echt zu einem interessanten Essen macht für viele, die sich jetzt noch ein paar Kilos runterziehen wollen, und wirkt leider sehr abführend im hohen Maße. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, steht auch hier. Also, dass es ein wasserlöslicher Ballaststoff ist und ja, dass es halt, wie gesagt, abführend auch wirken kann. Aber interessant, also das ist, habe ich nie gesehen. Ist in erster Linie mal eine Blume, ne? Eine gelbe Blume.
Sonnenblumenverwandt.
Ja, genau.
Wie gesagt, ich hoffe noch auf ein zweites Produkt, Dennis. Und während du ein bisschen überlegst, muss ich auch noch dazu sagen, ich habe mir natürlich die Fotos angeguckt von diesem Koch-Event. Ich stelle mir das natürlich auch total geil vor. Ich meine, das war jetzt natürlich eine blöde Situation für euch, dass das irgendwie in diese Corona-Zeit gefallen ist. Auf der anderen Seite war das natürlich bestimmt für die 15 Leute, die einen Platz ergattern konnten, der absolute Oberhammer, oder? Also das muss doch richtig geil gewesen sein.
Ey, die haben richtig viel Essen bekommen. Also wir haben 8 Gänge gekocht, so plus Amüs, plus Snack, plus Prädessert. Das war schon der Wahnsinn. Und wir hatten mittendrin, so nach dem Hauptgang, hatten wir einfach einen Feueralarm im Center. Und dann mussten alle Leute raus aus dem Restaurant und haben wir halt einfach die Gläser und die Weinflaschen mit rausgenommen an die freie Luft und dann wurde da eingeschenkt und dann wurde weiter getrunken und dann ging es wieder runter und dann kam das Dessert. Es war also die Leute waren mega happy. Also wir haben so viel gutes Feedback bekommen und ich hätte das auch wirklich gerne für 50 Leute gemacht. Also für 50 ist eh bei uns schwierig. Und wir wollten ja eigentlich auch, es war ja auch geplant, dass wir dieses Jahr diesen Kau-und-Schluck-Event machen, wo wir dann quasi, also du und ich kochen und der Stengi macht Live-Musik und dann gibt's einen Live-Podcast. Das war alles schon, quasi geplant. Hat leider nicht funktioniert, das holen wir definitiv noch nach. Aber das war wirklich ein super gutes Event so. Der Nick ist jetzt gerade in Neuseeland unter Quarantäne, weil... Kurz zu dem Thema, ich weiß, ich habe gesagt, wir reden nicht drüber, aber in Neuseeland ist so, der musste, also als Einheimischer, der fliegt zurück nach Neuseeland, wird von der Polizei abgeholt, wird ins Hotel gefahren, muss 2 Wochen im Hotel bleiben unter Quarantäne, wenn er das Hotel verlässt. Auf eigene Kosten, wenn er das Hotel verlässt. Also es gibt so Zeiten, wo die raus können an die frische Luft. Aber sobald du das Hotel illegal irgendwie verlässt, um auf die Straße zu gehen oder was auch immer, kommst du in den Knast. So, die haben halt einfach 0 Fälle in Neuseeland.
Ja, das ist das Krasse, aber da muss man halt natürlich sagen, das ist halt das große Glück, wenn man so eine kleine Insel ist, dann kannst du das natürlich auch hermetisch abriegeln und da wären die ja auch blöd, wenn die das anders regeln würden. Das muss man schon sagen, ja, heftig. Ja. Die haben also einfach keine Corona-Krise, ne?
Mhm. Wahnsinn. Ich finde es auch krass, wie die halt mit, wie die ganz anders drangehen halt, ne? Also sagen, ey, du wirst abgeholt von der Polizei, dann gehst ins Hotel. Und da bleibst du und halt die Schnauze. So, weißt du, so halt einfach die Schnauze.
Ja, der hat halt erzählt, da war ein Typ im Hotel in Neuseeland. Du darfst irgendwie scheinbar auch nur eine Flasche Alkohol am Tag dort dir dann holen. Und der Typ ist halt aus dem Hotel raus, wollte sich irgendwie noch Stoff holen und ist dann halt erwischt worden und der ist jetzt irgendwie 6 Monate im Knast. So.
Also gut, okay, das ist natürlich auch recht hart, aber da muss man vielleicht auch so hart durchgreifen, ne? Also ich glaube, Neuseeland hat ungefähr so eine 500.000 mehr Einwohner als Berlin, ne? Das ist wirklich, da gibt's halt auch nicht so viele Menschen und die werden ja schön blöd, die sagen sich einfach, nee, wir machen das mit dieser Einreisepolitik, das behandeln wir einfach super straight und dann kann uns eigentlich hier drüben nichts passieren. Das ist ja eigentlich total verständlich. Ich habe mir zum Beispiel die spanische Grippe, darüber habe ich mich nochmal informiert, das war ja Ende des Ersten Weltkriegs, ist hier ausgebrochen und hat am Ende mehr Todesopfer nach sich gezogen als der Erste Weltkrieg. Also jeder dritte Mensch der damaligen Weltbevölkerung war quasi Opfer der spanischen Grippe. Nicht direkt Todesopfer, aber er war auf jeden Fall befallen von der spanischen Grippe, was ich glaube 50 Millionen Tote insgesamt mit sich gezogen hat. Das ist natürlich schon eine erhebliche Zahl. Der Erste Weltkrieg hat das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen befeuert. Die Leute waren eben an der Front mit vielen Menschen unterwegs. Dort haben sie sich angesteckt, sind dort zum Teil auch gestorben und und als sie dann auf der Heimreise waren, weil wenn du krank bist, dann geht's halt nun mal nach Hause, haben sie das Ganze dann in ihre Dörfer geschleppt. Was das für eine Zeit gewesen sein muss. Du erlebst den unfassbar schrecklichen Frontenkrieg, den Ersten Weltkrieg mit und dann kommt noch eine weltübergreifende Pandemie auf dich zu. Und da war es zum Beispiel so, die kam in 3 Wellen. Und die erste Welle war schon schlimm, aber die zweite Welle, hat die Australier gar nicht begriffen, weil die haben sofort dicht gemacht, das Land dicht gemacht. Und dann haben die aber in der zweiten Welle gesagt, nee, wir lassen das Land jetzt offen, hatten dann eine lockere Politik, was gerade so die Schifffahrt anging, weil sie da eben auch Angst hatten um ihre Exportgüter und haben sich dadurch dann den Virus quasi ins Landesinnere geholt und sonst wären die wahrscheinlich davon auch verschont geblieben und es hätte wahnsinnig viel weniger Todesopfer nach sich gezogen und das ist natürlich echt interessant, also diese ganzen Inselländer ich meine, Australien ist ja riesengroß, könnten, die haben da immer noch mal eine bessere Möglichkeit, das irgendwie wie wir jetzt mit so ganz vielen offenen Grenzen halt nun mal und ganz vielen Pendlern, ne? Also das gehört ja auch noch dazu, das gibt's ja nicht, pendelst ja nicht, wenn du in Australien wohnst, pendelst ja nicht nach Neuseeland oder so. Also das ist ja einfach nicht möglich und deswegen haben die da eigentlich noch mal eine viel bessere Voraussetzung grundgegeben, ne? Zumindest war das damals der Fall, mittlerweile ist ja alles viel globalisiert. komplizierter und Leute müssen nun mal fliegen, um ihre Jobs zu erledigen. Das, ich finde es immer total krass. Du erzählst mir so, der Typ wohnt in Neuseeland und dann hat er mal ein Restaurant in Frankreich. Oder wenn ich sowas höre, Tim Raue, wenn er erzählt, ich habe jetzt noch ein Restaurant da, oder der Grill Royal, das Berliner Szene-Restaurant, hat jetzt noch einen zweiten Laden in Dubai, wo ich mir so denke, was zum Teufel, was ist das für eine, wie freaky ihr seid ihr denn unterwegs? So, das ist total krass. Also das ist wirklich, ja, die Globalisierung. Gut, das freut mich aber total. Hast du jetzt noch ein Produkt für mich dir überlegt, lieber Dennis?
Nee.
Ja, dann will ich noch eine Sache erzählen zu Roten Beete, denn ich habe mir ein Rezept noch aufgeschnappt, und zwar bei Roland Rettel. Der hat ja im letzten Lockdown immer wieder gekocht, jeden Tag, glaube ich.
Hast du das verfolgt?
Ich habe das verfolgt, ja.
Okay.
Ich habe nicht jedes Rezept gesehen, aber ich habe mir vieles angeschaut, was ich halt spannend fand. Ne? Also wenn er irgendwie so eine Pizza auf seinem Weber-Grill gemacht hat, da habe ich mir jetzt nie geguckt. Aber manchmal hat er so Sachen gemacht, die fand ich interessant. Einmal hat er rote Beete-Gnocchis gemacht und das Rezept ist genial und auch relativ einfach. Denn rote Beete-Gnocchis zu machen ist super easy. Man macht einfach Gnocchi und macht ein bisschen rote Beetesaft rein. Und dann kann man sich die abkochen und dann brät man die sich schön ein bisschen an in der Pfanne und löscht das Ganze einfach nur ab mit ein bisschen rote Beetesaft. Da muss gar nicht mehr dran. Rote Beetesaft ein bisschen ablöschen und dann glänzt das richtig schön. Das hat so einen richtig schönen Glanz. Dann kommt das in den Teller und dann kochst du dir wie so eine Bechamel oder wie eine Velouté eigentlich eher, also eine Bechamel gekocht mit einem Hühnerfond zum Beispiel. Und dann kommt da ein bisschen Meerrettich rein und ein bisschen Salbei. Das schön aufgemixt als Schaum drüber, dann noch ein bisschen frittierte Salbei oben drauf und ein paar geröstete Haselnuss, dieses nicht süße Krokant, weißt du, was ich meine? Diese Haselnüsse halt. Das obendrauf und das habe ich mir nachgekocht, Leute. Ich sag euch mal, wie es ist. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Das schmeckt so geil. Das ist wirklich, also eine Pasta mit Meerrettich und so, das hat mich am Anfang so ein bisschen abgeturnt, als ich das gehört habe. Und dann hat mich das so abgeturnt, als ich gesagt habe, jetzt muss ich es probieren. Und dann fand ich es einfach nur genial. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
Ist ja auch ein super Koch, der Roland Rettel. Jetzt können wir es ja mal sagen, Stengi, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Du hast ja vorhin, also Roland Rettel war ja auch bei The Taste, ne?
Mhm.
Weißt du, ne? Hast ja auch vorhin gesagt, du liebst The Taste, ne?
Das war der Chris.
Hat er gesagt, ne? Der Chris?
Wir haben es vorhin mal zufällig geguckt, aber war auch Tim Raue da und der Ingo Holland war auch mal da unlängst.
Okay. Stengi, ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Chris, jetzt kann man es ja sagen, weil wir haben es nicht gemacht, aber es ist wirklich passiert, Stengi und ich, wir wollten dich anmelden für The Taste. Ja. Wir waren ganz, ganz kurz davor. Wir haben den Fragebogen schon ausgefüllt, ja.
Ist das euer Ernst? Ja. Warum habt ihr es nicht durchgezogen?
Das ist kein Scheiß. Ich glaube, wegen diesem Corona-Durcheinander haben wir es dann irgendwie vergessen oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Ja,
also.
Irgendwas ist passiert. Weil wir waren so schon ganz, ganz kurz davor. Irgendwas war. Ich habe noch irgendwie gefragt, was die Adresse oder ein Bild von dir oder dein Lieblingsgericht. Du musst da irgendwie sowas ausfüllen.
Ja.
Und dann. Also ganz kurz vor.
Ja, das war daran, ganz, das ganz gescheitert.
Kurz, wir haben kein gutes Bild
ganz,
von dem
ganz
gefunden.
Kurz vorm Ziel ist es gescheitert. Also, so. Falls du nächstes Jahr von Sat.1 irgendwie eine E-Mail bekommst oder angerufen wirst, dann wundere dich bitte nicht.
Dann ziehst du durch.
Ja,
also wenn du mich anmeldest, ziehst du durch.
Hättest du dich gefreut oder wäre das eher so ein Downer gewesen?
Nö, beides nicht. Ich hätte einfach gesagt, gut, dann muss ich es jetzt machen. Also das würde ich, da würde ich mich weder drüber freuen, noch würde ich mir denken,
Das wäre der mediale Durchbruch gewesen für dich. Ohne Scheiß, ich schwör's. Das wäre das Jahr gewesen für dich.
Ja, das Ding ist halt mit The Taste, ich würde das ja manchmal machen, aber dann höre ich manchmal, was da diese Hobbyköche kochen und denke mir, ey, Alter, wie kommst du auf so eine krasse Idee in 5 Sekunden? So, ich finde es unfassbar. Also das kann ich mir nicht erklären. Also ich höre
ja, man weiß ja auch nicht, ob das wirklich reale 5 Sekunden sind oder ob da wirklich was geschnitten ist.
Da ist, glaube ich, viel Fernsehen im Spiel. Also
und was mich auch nervt, Entschuldigung, aber ich meine, wir kennen ja jemanden, der war schon bei The Taste. Liebe Grüße, Gerald. Den halte ich für einen wahnsinnig guten Koch. Also wirklich. für einen wahnsinnig guten Koch. Das hat mir der Dennis bestätigt. Der Dennis ist sehr kritisch. Und da muss ich ehrlich sagen, der hat es nicht mal ins Finale geschafft. Und dann denke ich mir, warum sollte ich es schaffen? Weißt du?
Ey, das ist schwer zu sagen. Ich habe gerade schon den Satz angefangen, da ist auch viel Fernsehen mit am Start. Ne? Also, ich meine, du warst ja, Chris, du warst ja, keine Ahnung, Anfang oder Anfang des Jahres oder letztes Jahr warst du ja auch bei Dancing on Ice und hast ja gesagt, ey, diese Show, das dauert irgendwie 12 Stunden vom Anfang bis zum Schluss und das wird alles runterkomprimiert auf 1,5 Stunden oder so. Und ich glaube, A, das ist so ein Grund, dass diese auch so Kochshows auch wirklich runter reduziert sind auf diese Schnittbilder, was halt passiert, um das halt in dieses Format zu packen, in diese Sendezeit. Und B, das ist eigentlich jetzt eher eine Frage von mir.
Ja.
Ja, ist eigentlich so dieses, wenn ihr sowas beobachtet, also wenn ihr da zuguckt und sowas, dann macht es für euch immer Sinn irgendwie, was die machen und was die tun?
Sehr gute Frage. Lass uns die mal aufheben fürs letzte Drittel, würde ich sagen.
Ja, perfekt. Damit steigen wir ein, ja.
Damit steigen wir ein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Songwunsch gibt's von mir jetzt einfach keinen mehr. Denn wir haben 3 Songwünsche und ich finde, das reicht. Wollt ihr noch einen dringenden Songwunsch loswerden?
Wir haben jetzt 5 Monate keine Songs in die Putz-Playlist gehauen. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Gast bei uns. Es war ein Mädchen, die im Vendome bei Joachim Wissler mal gearbeitet hat. Die hat gesagt, sie hat dafür gesorgt, dass unser Podcast da und die Putz-Playlist läuft so.
Aha.
Und ich will die Leute einfach nicht enttäuschen. Ich finde, da ist einfach mal ein bisschen mehr Musik wieder vonnöten für die Leute, die viel und nicht unbedingt gerne, aber die einfach viel putzen müssen, wenn es ihr Beruf ist, wenn du Koch bist. Und ich finde, da kann man schon mal noch ein paar neue Lieder reinbringen, weil sonst wird's ja langweilig. Und deswegen gibt's von mir den Song La Vida Colorida von Molono Bass Ave Asante.
Alter Junge, ich muss das alles hier nebenbei. La Vida, was?
Colorida.
Colorida von Molono Bass Ave Asante.
Ave Asante, ja genau.
Na, dann haben wir's doch.
Bei mir ist Easy Peasy. Von mir gibt's Meditation, also Meditation von Goldlink und Kate Renata.
Es gehen erstmal 20 Meditationspodcasts auf. Liebe Grüße an Curse.
Okay, Chris, hast du jetzt noch einen? Oder
ja, was? Hier, also für, wenn Joachim Wissler den Podcast hört, dann, ich sag mal, für den Jogi Löw der deutschen Kulinarik gibt's von meiner Seite aus, von Joey Purp, den Song Morning Sex. Ja.
Cool. Thomas.
Ja. Tschüss. Bis gleich.
Der Bericht.
Fertig.
Sehr gut.
Und jetzt erstmal Klickerzeit.
Klicker, Klicker, Treats. Treats Schokoklicker. Unwiderstehlich. Treats. Leckere Schokolade mit dem knackigen Kern. Unwiderstehlich gut. Treats. Die unwiderstehlichen Schokoklicker. Schokoklicker.
Wir sind wieder zurück, ihr Lieben. Hey, da sind wir wieder. Und es waren wieder coole 3 Songs, die ich in die Playlist eingepflegt habe, weil ich liebe das einfach. Und die sind jetzt wirklich auch direkt in der Playlist. Den Schuh lasse ich mir nicht mehr anziehen. Und da würde ich direkt sagen, gehen wir nochmal auf den Dahlen zurück. Dahlen, was war nochmal deine Frage?
Die Frage war, wenn ihr euch als Köche solche Kochsendungen anguckt, ob das jetzt The Taste ist oder whatever, macht es für euch immer Sinn, was die Leute da machen? A und B war vorhin ja die Frage, wie können die so gut kochen? Also bleiben wir erstmal bei A. Macht es für euch immer Sinn, was die Leute tun und wie sie kochen?
Da würde ich gerne was dazu sagen.
Ja.
Die wichtige Frage, die ich mir stelle. Die einzig wirklich wichtige Frage, die ich mir stelle bei The Taste ist, was passiert mit den Löffeln, wenn sie angerichtet sind? Weil die Leute, die die Löffel anrichten, die denken sich ja dabei was. Und bis die bei den Juroren sind,
eiskalt.
Lass das mal 15, genau, eiskalt.
Nein. Ich weiß, dass es teilweise 1 bis 2 Stunden dauern muss. Ich habe Insider-Infos, nicht von Gerald, muss ich sagen. Ich hab da noch ein Eisen im Feuer.
Das heißt, die Löffel kommen 2 Stunden später an den
Juror. Und den Löffel, den man dann nochmal sieht, in dem Originalshot, macht ein Food so ein Stylist. Das wird
genau.
Ist nochmal von jemand anderem.
Da sind wir nämlich bei dem springenden Punkt. Weil, wenn sich jetzt der Teilnehmer Gedanken macht und sagt, okay, das Gericht, das muss einfach heiß an den Juror, dann verliert er einfach an Geschmack und an Punkten, wenn er eiskalt und so, wie du sagst, wird jeder Löffel eiskalt bei dem Juror sein. Ist es halt schwierig, ne? Also natürlich ist es Fernsehen und das ist auch das, was ich mir denke und ist jetzt auch nichts Neues, dass es sein wird, aber ja, ja, schwierig. Das was die Frage, die habe ich mir jetzt oft gestellt, aber wenn ihr auch noch mehr über The Taste erfahren wollt, ich möchte nur so einen kleinen Recap machen. Max, Richard Lessmann und ich haben bei Patreon,
wow,
vor 2 Jahren allerdings, Max und Dennis machen Löffelchen aufgenommen, da gibt's über The Taste, ja, vor 2 Jahren von der Staffel gibt's da Patreon, Input könnt ihr euch gerne mal anhören, so.
Wahnsinn, wie du jetzt hier die Leute wieder auf die Geldspur gelockt hast, lieb ich. Und Max, erstmal muss man sagen, der Mann ist einfach überall, ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Aber ja, nochmal zu diesem Tasting, kann man das alles nachvollziehen, was die da kochen? Ja, also das vielleicht schon, aber was ich manchmal nicht nachvollziehen kann, ist eben diese Schnelligkeit, ne? Und ich finde, das könnte man ja ruhig erzählen, dass man sagt, man gibt denen jetzt 15 Minuten Zeit zum Überlegen und dann wird es einfach runtergeschnitten auf diese 30 Sekunden. Aber da, stattdessen sagt man, ihr habt 5 Minuten Zeit zum Überlegen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und was ich vor allem noch so interessant finde, ist, dass die dann immer dastehen und sagen, oh, ich mache eine Panna Cotta, ich mache eine Beischreme, ich mache eine Mousse au Chocolat. Und Leute, ich sage euch mal was. Ich kann das alles nicht ohne Rezept. Ich brauche für alles ein Rezept. Ich frage mich, wie die Leute das einfach immer so machen. So, ja, ich mache einfach da eine Tarte, eine Schokotarte mit Bacon. So, hast du ein Schokotartrezept, fragt dann der Juror. Und dann sagt die so, ja, ja, hab ich. So, was? Woher denn? Ja. So, bist du ein scheiß Autist? Oder wieso hast du einfach ein Schokotartrezept? Ich kann mir nichts merken auf der ganzen Welt. Ich muss mir alles irgendwo aufschreiben oder wieder so mich echt heftig konzentrieren. So, wie war das nochmal? Wie habe ich das eigentlich nochmal gemacht? Und so. Das dauert immer richtig lange, bis ich da wieder so richtig Bescheid weiß. Und die haben das einfach immer so. Und das finde ich schon erstaunlich. Und nochmal zu diesem Geschmacksbild. Es ist natürlich ein totaler Unterschied, wenn ich jetzt auch so, was die der Gargrad wird oft besprochen. Und ich denke mir so, naja, der Gargrad, der war ja vielleicht mal gut, aber vielleicht vor einer Stunde. So, das, genau, ich meine, ja, das zieht ja auch nochmal nach, je nachdem, wo das steht, auch in diesem Studio und so. Überall sind Lampen an, also das ist ja auch nicht unerheblich, gerade bei so feinen Sachen, wie zum Beispiel, was weiß ich, eine Jakobsmuschel. So, und dann denke ich mir immer so, finde ich schon krass irgendwie, wie die das machen. Und ja, das ärgert mich dann immer so ein bisschen. Ja,
deswegen, wenn ihr zu The Taste geht, auch ein kleiner Tipp an dich, Chris, fürs nächste Jahr. Einfach immer was Kaltes machen, so ein Tatar oder ein Ceviche oder sowas. Nie was Warmes machen.
Ja. Ja, ich glaube einfach tatsächlich auch, und das ist jetzt, ich glaube schon auch, dass man da ein bisschen auffallen muss als Typ. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon eine Rolle spielt. Ich glaube, wenn du nicht kochen kannst, aber so ein bisschen so ein Typ bist, kommst du schon bestimmt so 1-2 Runden weiter, weil die einfach sagen, lass den mal drin, der ist irgendwie so ein bisschen immer für was Witziges gut oder so, der schafft immer so 2-3 interessante Momente.
Ja, weil das sonst ist hast so ja DSDS-mäßig, ja. So Deutschland sucht den Superstar-mäßig, wo jemand eigentlich gar nicht singen kann, aber er ist halt gut für Schlagzeilen oder er ist gut für, ja, er ist ein interessanter Charakter, der vielleicht auch polarisiert, ne, wo die einen sagen, ey, der ist total scheiße und die anderen sagen, ey, nee, wir lieben den, weil er gerade so ist, wie er ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das in so eine Sendung jetzt nicht in diesem Maße mit reinspielt, aber auch auf jeden Fall eine Rolle spielt.
Ja, also zum Beispiel, es ist so, bei The Taste kannst du relativ weit kommen, wenn du jemanden guten in deinem Team hast. Also wenn jemand anders in deinem Team gut kochen kann und der Löffel immer als erstes geschickt wird, dann und der Löffel immer gewinnt, dann kommst du automatisch weiter, weil das Team dann weiterkommt. Das ist ja das Geile bei The Taste. Das bedeutet, du kannst bestimmt in die Halbfinals kommen, ohne jemals einen Löffel geschickt zu haben. So, es ist halt einfach so, ne? Und das ist schon ein interessantes Konzept. Aber jetzt gibt's ja diese neue Regelung ist ja auch, dass quasi, wenn Leute rausgebuzzert oder wenn Leute rausfliegen, können die nochmal in andere Teams gebuzzert werden, weil der andere Teamchef zum Beispiel sagt, ich würde dich gerne nehmen. Jetzt meine entscheidende Frage, Leute, wo wir schon im Details-Thema sind. Welchen Juror würdet ihr euch aussuchen? Wir haben zur Wahl aktuell Frank Rosin, wir haben Alexander Herrmann, wir haben Tim Raue und wir haben Alex Kümpner oder so. Der neue Juror. Weil man hat sich irgendwann gedacht, so, oh, lass gar keine Frau mehr nehmen. Dann hat man den Schönling genommen. Für wen würdet ihr euch entscheiden? Ich fange mal mit Dennis an, weil du kennst die alle ein bisschen. Für wen würdest du dich entscheiden?
Ich glaube,
für
Tim Raue. Wen du nehmen würdest, 100%. Also wen? Du würdest definitiv den Frank Rossi nehmen und ich
100% ja nicht. Ich wäre safe bei Tim Raue.
Ach so.
Ja, safe Tim Raue. Safe Tim Raue, Alter. Auf gar
wobei ich sie
ja
alles sympathisch finde. So, das, aber, ja, so.
Ja, ja, Frank Rosin, ja. Frank Rosin finde ich leider nicht so sympathisch, ey. Ich finde den, ich mag den, weil ich den unsympathisch finde.
Du bist
doch
voll der Fanboy vom Frank Rosin.
Ich mag seine Exzentrik. Ich finde an dem geil, dass er so exzentrisch ist. Weißt du, ich gucke mir den einfach gerne an, weil es ist so ein Typ, der kommt rein und der bringt so, ey, der hat Sprüche gebracht in der letzten Taste-Folge, die ich da geguckt habe. Es war so genial. So ein Typ hat so einen Topf sauber gemacht während seiner Zeit. Und dann hat Frank Rosin einfach angeschaut und gemeint so, ey, Alter, das ist hier kein Putzwettbewerb, sondern ein Kochwettbewerb. Das hier sind nicht die Preel Open. Alter, die Brille auf. So. Und ja. Der ist halt die ganze Zeit nur damit beschäftigt, den Leuten so Ansagen zu machen. Sowas mag ich gar nicht. Tim Raue ist eher jemand, glaube ich, der also so als Coach kommt er mir eher so unterstützend vor. Und dieser Alex Klümpner, Alter, wenn ich, das ist ein fucking Seelendoktor. Das hasse ich ja, Alter. Der ist so der Einfühlsame. Der redet die ganze Zeit so mit den Leuten. Pass auf, so. Lea, bis Lea sich umdreht und Blickkontakt zu ihm so sucht und sie dann so.
So ein bisschen flirty auch, ne?
Ja,
der ist dann auch so, ja, der kriegt sie, zieht sie dann auf seine Seite, weil er halt einfach.
Ja, sagt sie dann und dann sagt er so, Lea, komm mal kurz her. Und dann kommt sie so her und sagt er so, fühlst du dich gut mit deinem Löffel? Und sie sagt so, ja. Und dann sagt er, dann glaub an dich. Und dann sagt sie, so, okay, und dann Recap, dann sieht man sie ganz kurz, wie sie so wieder irgendwas umrührt und sagt so, ja, der Alex ist irgendwie ein total cooler Coach, so, der gibt mir voll das gute Gefühl und ich bin voll froh, dass ich in seinem Team bin. Es ist irgendwie voll schön, wenn du von jemandem auch mal gesagt bekommst, dass du was gut machst. Bei Frank im Team, wo ich ja vorher war, da war es irgendwie nicht so, der hat immer irgendwie nur rumgemotzt. Cut, Schnitt zu Frank, wie er irgendjemanden so anmotzt, gerade in dem Moment, wo er so sagt, jetzt beeil dich mal, Mann! Und dann wieder... Und dann Close-Up Alex im Off aufgenommen, wo er so sagt so, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man den Leuten ein gutes Gefühl gibt, damit die sich hier wohlfühlen. Und ich meine, so ist diese ganze Sendung aufgebaut. Dann gucke ich mir irgendwie Alexander Herrmann an, der sich nur jeden Typen raussucht, der irgendwie bayerisch spricht. Wirklich, das ist furchtbar. Ich habe teilweise nichts mehr verstanden irgendwann. Und so, meine muss so zwitschken und auf Reibert Daci. Keine Ahnung, was die erzählt haben. Und dann ist dann noch Tim Raue, der wirklich mit einer Präzision redet. Ich meine, der hat sich ja richtig... Und das finde ich an dem so geil.
Der ist rhetorisch so over the top, ne?
Der ist so das geil, ist so der ist so präzise. Und dann guckt er einen an und dann sagt er, es hat so dieses Florale von einem wunderschönen Spaziergang am Strand in Osaka und erzählt dann, wenn eine Lotusblüte. Keine Ahnung, Alter. Ich denke mir, du redest von Schinken. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie funny. Und ich gucke mir das total gerne an. Ich muss auch sagen, die neue Moderatorin macht es gut. Und ich finde es einfach eine wahnsinnig unterhaltsame, coole Sendung und bin froh, dass es solche Shows noch gibt. Und das ist so eine der wenigen Sachen, glaube ich, die Sat.1 richtig gemacht hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwann eine Sat.1-Sendung geguckt habe. Aber es macht großen Spaß, das zu schauen. Und ich wäre da schon gerne mal dabei fürs Erlebnis.
Alles klar, nächstes Jahr.
Ja. Kein Ding. Ich suche die Bewerbung mal wieder raus.
Weißt, was wir zu tun haben, ne?
Ja, ich suche die mal wieder raus. Ich habe die PDF noch irgendwo bestimmt.
Ja. Das ist kein so Scheiß, Chris. Du warst so knapp davor, dieses Jahr dabei zu sein.
Ja. Also ich weiß gar nicht,
ganz haarscharf bist du dran vorbeigeschnitten.
Hey Leute, hi, ich bin der Chris. Ich bin 30 Jahre alt aus Aschaffenburg. Ich bin beruflich Koch und nebenbei noch Podcaster. Liebe Grüße gehen raus an alle Cowboys, die hier zugucken. Und Cowgirls natürlich auch. Und ich bin bei Frank Rosin im Team, weil der einfach immer wahnsinnig schöne bunte Hemden trägt. Und ich hoffe einfach, dass es mit uns beiden gut hinhaut. Let's rock, Leute, oder? Los geht's.
Wenn du im Fahrstuhl stehst nächstes Jahr und die Jury noch dieselbe ist.
Also ich weiß gar nicht, wenn ich mir auspicken würde von den ganzen Boys, der Tim Raue, ich glaube, der ist mir zu streng. Ich glaube, der Ich weiß nicht. Ich habe von dem halt immer noch dieses Netflix Chef's Table Ding im Kopf halt, ne? Wo nur diese Seite auch rausgekehrt wurde. Das muss man auch mal sagen, ne? Der ist ja nicht nur so. Das wurde ja eigentlich so wirklich forciert. Also nur diese, wie er immer so mit den Leuten in der Küche rumschimpft und so. Ich glaube nicht, dass der nur so ist.
Keine Ahnung.
Ich kann mich nicht festlegen, ich weiß nicht. Alexander Hämmern, ey, vielleicht würde ich mich sogar mit bei ihm wohlfühlen. Ich glaube, Alexander ja. Hämmern.
Ihr
so.
Seid echt die Allerschlimmsten. Ich will es jetzt nur mal ganz kurz gesagt haben.
Dankeschön.
Ihr seid Aschaffenburger.
Ja, der kommt aus Bayern, da wohne ich auch, Bayern. Der ist gut.
Und macht ihr einen auf Hesse. Ihr müsstet safe bei Alexander Hämmern sein. Ich mag den, das ist...
Auf jeden Fall würde ich gerne noch was zur aktuellen Situation einmal ganz kurz loswerden, bevor dieser Podcast endet. Wie ist denn jetzt die Situation bei euch allen in den Heimatbetrieben? Dennis, bei dir ist ab Montag zu, bei Stengert, bei dir ist ab Montag zu. Wie ist es mit Hotels, weißt du das?
Ja, also Hotel ist ja alles, was touristisch ist, darf auch nicht passieren. Also es darf keiner kommen, um irgendwie Urlaub zu machen. Nur aus einem driftigen beruflichen Grund, also wo es irgendwie mit Videokonferenz oder irgend sowas nicht funktioniert, also keine Ahnung, wenn ein Monteur bei uns übernachtet, der hier irgendwie an Rehbrücke rumschraubt, das ist glaube ich legitim, also auf jeden Fall muss der Nachweis erbringen, dass er zu 100% beruflich bei uns übernachtet, also das weiß ich jetzt auch, ich habe mich schon nicht getraut daheim anzurufen, ich werde es morgen mal machen. Das weiß ich, was mit Hotelübernachtung ist, das habe ich aber auch nur aus der Presse entnommen. Also du darfst keinen Touri aufnehmen, sondern nur jemand, der wirklich beruflich hier im Kiez ist.
Ja, und Dennis, du bist ab Montag dann genau wie ich in Kurzarbeiten, deswegen ja von uns dann auch dieses große Versprechen, dass wir jetzt versuchen, wöchentlich hier eine Folge zu machen. Wir hoffen natürlich, dass es euch allen, ne, es hören natürlich viele Köche zu und natürlich auch viele Köchinnen hören zu und es hören auch viele Kellner und Kellnerinnen zu und vielleicht auch Leute, die gastronomische Betriebe leiten und ja. Ey, ich hoffe einfach, dass alle da irgendwie ganz gut durchkommen. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Es gibt jetzt irgendwie auch so eine Regelung von wegen, dass so 70% des Vorjahresumsatz wohl irgendwie vielleicht eventuell ausgezahlt wird oder so an die Gastronomen. Das habe ich alles noch nicht so ganz kapiert. Was ich aber mal grundsätzlich sagen will, mal abhand von dieser Corona-Krise, ist, ich glaube, wir müssen mal eine Sache vielleicht für die nächsten 5-6 Jahre hinbekommen. Wir haben ein Riesenproblem, glaube ich, generell dadurch, dass wir einfach keine Lobby haben, ne? Dass wir niemanden haben, der sich um uns so richtig kümmert, weil wir alle so Einzelbrötler sind und jeder so vor sich hin werkelt. Und was mich immer so wahnsinnig stört ist, dass alle Welt immer jetzt so, denn der neue Shit ist so Nachhaltigkeit und dass man darauf achtet, dass die Produkte, die man verwendet, wahnsinnig nachhaltig sind. Und das finde ich einen schönen Gedanken, aber was mich wahnsinnig ärgert ist, da klafft ein Riesenloch zwischen Realität und so, ich finde fast schon so eine Art Zirkus, was man so gerade auch so in der gehobenen, in der ganz hohen Sternengastronomie sieht. Ich sehe dann zum Beispiel solche Läden wie den Icarus oder so und den Hangar 7 da Laden, wo ich mir so denke, naja, da wird ja einfach nur Gastronomie gespielt, so. Ich meine, diesen Job, den dieser, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Franzose, der dort Küchenchef ist, Mathieu Klein hat, so, das hat ja nichts mit wirklicher Gastronomie zu tun, sondern der darf einfach von Red Bull bezahlt werden, fliegt einmal um die ganze Welt, die holen da die wahnsinnig besten Köche hin. Das ist finanziell nicht umsetzbar für einen Laden, der sich selbst trägt, spielt aber mit denen in der gleichen Liga. Also der ist Konkurrent zu einem Laden wie zum Beispiel dir, Dennis, jetzt mal blöd gesagt. Du bist jetzt Kilometer weit weg. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dort in Salzburg ansässig wärst, dann wäre ja die Frage abends da, fahren wir jetzt zu Massimo Bottura, der kocht heute im Hangar 7 und essen dort für 130 Euro unser Menü, oder fahren wir zu einem anderen Sterneladen, der sich vielleicht selbst trägt und essen dort für 130 Euro unser Menü. Der Sterneladen, der sich selbst trägt allerdings, muss selbst seine Mitarbeiter bezahlen und muss auch irgendwie logisch wirtschaften. Und der Icarus, der kann da einfach 16, 17, 18, 19 Köche stehen haben, plus einen Küchenchef, der wahrscheinlich gerade irgendwo in Dubai ist, und das läuft dann schon irgendwie. Und da finde ich, das habe ich, war auch die Frage, die habe ich auch irgendwie Roland Trettl gestellt auf der letzten Chefsache. Da war dann auf einmal die Zeit zu knapp, um ausführlich zu antworten. Aber ich finde, das ist so ein komisches, das gibt es nur in der Gastronomie. Also mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, wo einfach so ein Investoren-Business da abläuft, wo es heißt, ja, ich will aus Prestigegründen ein eigenes Restaurant haben, und da spielen wir dann einfach mal mit der doppelten Küchenbesatzung, einfach weil ich es mir leisten kann, denn hier muss keinen Gewinn erzielt werden. Während hingegen sein ärgster Konkurrent oder der nächste Konkurrent, der Mitbewerber, der muss Gewinn erzielen. Das ist natürlich ein total absurdes Machtverhältnis, was überhaupt nicht funktionieren kann. Und Nachhaltigkeit in der Gastronomie wird für mich mal damit anfangen, dass ich jetzt nicht gucken muss, dass diese ganzen Kellnerinnen, Kellner und Kellnerinnen und Köche und Köchinnen, und ich sehe da die Kellner sogar noch ein bisschen im Nachteil, denn, was man vielleicht mal dazu sagen muss, ein Koch oder ein Kellner oder eine Kellnerin verdienen nicht so viel Geld. So, die verdienen vielleicht, wenn es blöd läuft, ihre 1600, 700, 800, 900 Euro brutto. Von dieser Kohle bleiben dann noch 60% übrig, wenn man in Kurzarbeit ist. So, also da bleiben die vielleicht, wenn es blöd läuft, 1100 Euro. So, und jetzt musst du mir mal bitte die Stadt in Deutschland zeigen und die Wohnung, in der du leben willst, wenn 1100 Euro die Kohle ist, die dir jetzt in diesem Lockdown noch zur Verfügung bleibt. So, das Problem ist nicht, dass jetzt ein Lockdown da ist, das ist eine Pandemie, daran können wir nichts ändern, aber vielleicht mal grundsätzlich die Überlegung, ob wir nicht alle vielleicht ein bisschen zu wenig verdienen und wie es denn sein kann, dass man eigentlich sich die ganze Zeit nur überlegt, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen, denn der Gast will seit Jahren nicht das Schnitzel bezahlen, das einfach nur mal die Kohle kostet, die es kostet, so. Der Gastronom verdient nicht viel mehr in der Gastronomie, also das ist jetzt bei weitem nicht mehr das Geschäft, was mal in den 80er Jahren war, dass jeder hier einen dicken Mercedes gefahren ist, weil die Zeiten, in denen Schwarzgeld vorherrscht, die sind leider vorbei, es geht nicht mehr. Also sowas ist einfach nicht mehr möglich, so. Das bedeutet, der Gast fühlt sich verarscht, wenn er in Sterne Laden geht und 130 Euro bezahlt, das nicht alles wunderbar perfekt war. Der Koch muss sich eigentlich verarscht fühlen, weil er nicht genug Kohle verdient am Ende des Monats, dass er sich nicht mal mehr eine Miete leisten kann, wenn 40% von seinem Gehalt wegfallen. So. Und am Ende des Tages musst du auch noch gucken, was für Lebensmittel kaufe ich ein, und da, wenn es blöd kommt, auch noch auf den Preis achten und kannst dann den Bauern oder die die Person, bei der du eben deine Kartoffeln kaufst oder dein Fleisch kaufst, am Ende auch nicht richtig bezahlen und greifst dann vielleicht zu billigeren Produkten. Und das Schönste wäre, und das wäre mein absoluter Wunsch, ist, dass diese Kette irgendwann mal einigermaßen clean zu halten ist. Denn in einem anderen Business ist so viel Kohle da. Und das sehe ich ja auch, wenn ich zum Beispiel sowas wie, wir beim Autokino arbeiten wir manchmal mit der Filmindustrie zusammen so und Filmverleihern und so. Und wenn du da siehst, was da an Budget ist oder irgendwelchen Automobilindustrien, wo es auch immer heißt, denen geht so schlecht. Also ich kenne Leute, die haben für die Automobilindustrie einen Werbespot gedreht, das ist ein Budget, das darf ich euch nicht sagen, weil sonst fallt ihr tot vom Stuhl. Und dann hieß es einfach, ja, bezahlen wir dir den Werbespot? Nehmen wir aber nicht. Haben uns für einen anderen entschieden, der den Pitch gewonnen hat. Aber trotzdem hast du diesen Werbespot gedreht und er wurde auch bezahlt. Sowas ist bei uns einfach nicht möglich. Sondern bei uns muss jeder Euro, der investiert ist, auch irgendwo hinten wieder rausgewurstet werden. Und jeder Abschnitt vom Kohlrabi muss irgendwie genommen werden. Und da muss man dann noch irgendwie eine kleine Velouté rausziehen, dass man dann noch einen kleinen Fond draus macht, dass man das noch irgendwo in einem Dressing oder in einem Pärlchen verarbeitet. Dann machen wir doch hier noch ein kleines Granité raus oder kochen eine Jus raus, weil sonst ist es alles überhaupt nicht mehr möglich. Und das finde ich krass, dass wir da irgendwie in so einer Situation sind, dass ich mir jetzt die Leute angucke, denen bricht die Kohle weg, 40% vom Gehalt, den KellnerInnen bricht noch das ganze Trinkgeld weg, deswegen verdienen die ja auch noch weniger als die Köche, weil da heißt ja immer, ja, die kriegen ja auch noch Trinkgeld. Jetzt bricht die ganze Kohle weg, das Trinkgeld können die nicht geltend machen vorm Staat und sagen, na, das fällt mir aber weg, weil sonst kommt der Staat noch irgendwann auf die Idee und sagt, das muss aber eigentlich auch versteuert werden. Und dann stehst du da, kannst deine Miete vielleicht mit Ach und Krach bezahlen, aber wir haben alle einen Handyvertrag und die Mieten werden auch nicht billiger, im Gegenteil, die werden viel, viel teurer, und jetzt wohnt man schon in so einer scheiß Einzimmerwohnung irgendwo am Arsch der Welt, in irgendeinem Außenbezirk von Berlin, damit man in so einem Restaurant arbeiten kann, sich 16 Stunden jeden Tag einen Arsch aufreißen kann. Das ist irgendwie nicht geil. Ich finde, das ist so eine komische, wir machen das alles aus Überzeugung und mit Passion, das verstehe ich auch, aber das ist wirklich in Schönheit sterben, was die Gastronomie meiner Meinung nach seit Jahren macht. Und ich finde, wenn es um Nachhaltigkeit geht und wenn man über Nachhaltigkeit spricht in der Gastronomie, muss man vor allem auch mal wieder darüber sprechen, dass sowas am Ende des Tages irgendwann mal clean erzählt werden kann, dass jeder am Ende nach Hause geht und sich gut fühlt. Der Gast, der sich nicht verarscht fühlt von den Preisen, der Gastronom, der Kohle verdient hat, und der Koch und die Kellnerin, die vielleicht nicht in einer Einzimmerwohnung irgendwo in Schmargendorf wohnen müssen, sondern vielleicht auch einfach ein okayes Leben haben. So. Und wenn sie dann noch nicht statt 16 Stunden ihre vielleicht ganz normalen 8 Stunden arbeiten würden, wäre es für mich ein absoluter Traum. Das ist absolute Selbstausbeutung und davon muss es ein bisschen weggehen. Es gibt viele Betriebe, die kriegen das schon besser hin, das muss man auch sagen, und ich will jetzt auch nicht sagen, es ist überall so und 16 Stunden sind auf keinen Fall die Regel, aber da sind wir schon lange von weggekommen, aber es muss trotzdem noch ein bisschen besser werden, und das wollte ich noch gesagt haben, sorry. Ja, es regt mich wahnsinnig auf. Ich kann es nicht fassen. Wenn mir eine bekannte Kellnerin von mir erzählt, so dass sie jetzt ihre Miete fast nicht mehr zahlen kann, so, das finde ich krass. So, das sind Pärchen, die sind beide in der Gastronomie tätig und die sagen, ja, ehrlich gesagt, wir haben 2 Kinder und die Miete und jetzt wird langsam, jetzt wird es langsam dünn, ne? Wenn man sich das so anguckt, weil ich weiß nicht, wann wir wieder wirklich definitiv dastehen können. Und ein Monat, versteht mich nicht falsch. Ein Monat Kurzarbeit, kriegt man hin. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist natürlich diese Angst im Nacken, diese Perspektivlosigkeit, die Angst, man hat ja Angst zu prognostizieren, ist ja völlig klar, denn wenn ich damit anfange, so, dann wird mir ja schwindelig, so, wird mein linker Arm taub. So, ne? So, ja, das musst du natürlich alles irgendwie, das musst du alles ausblenden, du musst natürlich positiv bleiben, ne? Und trotz alledem, also ich sag dir, wie es ist, in meinem Betrieb, in dem ich arbeite, ich sag ja immer nicht, in welchem Betrieb das ist, aber das ist eher auf Saisonbetrieb ausgelegt. Also wir haben in der Sommerzeit unsere Hauptgeschäftszeit. Der Januar und der Februar sind bei uns eh immer relativ ruhig. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn es blöd läuft, bin ich jetzt 4 Monate zu Hause, 4 Monate lang nur 60% des Gehalts. Na, okay, also das geht für mich, weil ich noch nebenbei Podcasts mache, dieses Glück, dass ich sowas machen kann. Ich hatte im Leben einfach Glück gehabt, Alter. So, ich bin absoluter Einzelfall. So, und das ist, ich gucke mir diese ganzen anderen Leute an und wirklich, da könnte ich heulen, weil ich mir so denke, das ist richtig schlimm. Kein Einzelfall. Ich habe ganz viele Freunde aus der Musikindustrie, ganz viele Leute, die in Booking-Agenturen arbeiten, Veranstalter sind, denen geht's den Veranstaltern geht's 10-mal beschissener, keine Frage. So, aber das ist jetzt halt einfach ein Podcast über Gastronomie, deswegen spreche ich darüber. Bitte nicht böse sein, deswegen. Ich habe wahnsinniges Mitgefühl. Das haben alle drei hier von uns. Wir wollten den Podcast extra nicht so auf das Thema, aber das würde mich mal interessieren, wenn ihr den Podcast hört und ihr habt vielleicht hört ihr euch das an und vielleicht denkt ihr auch über sowas nach. Vielleicht kennt ihr auch positive Beispiele. Ist für mich immer interessant, mal zu gucken. Abgesehen von Corona, wie können wir es vielleicht mal irgendwann hinbekommen in ein paar Jahren, dass diese Leute, die sich da so stundenlang, wie du zum Beispiel, Dennis, du bist in deiner Ausbildung und danach,
du hast so viele
Stunden geschafft in deinem Leben, du hast so viele Stunden gearbeitet und du bist ein Superstar, Alter, du hast einen Stern erkocht, so. Du müsstest normalerweise rich sein, so. In jedem anderen Businessfeld ist jemand mit deiner Expertise ist einfach ein rich Motherfucker. So.
Ja, das ist so, ich sag jetzt auch mal was kurz dazu. Die letzten 10 Jahre, und das ist genau das, was du jetzt sagst, so, da war ich auch einfach pur, so, ich hab am Ende des Tages konnte ich einfach nicht meine Rechnung zahlen und hab 16 Stunden am Tag gearbeitet, so. Mhm. Ich war einfach pleite, so. Und ich hatte, so wie du jetzt, einfach das Glück oder das Prestige, dass ich irgendwie eine Tür für mich geöffnet hat, dass ich jetzt irgendwie Küchenchef bin und dass ich Sternekoch bin, dass ich jetzt was verdiene, so, ja. Aber am Ende vom Tag bin ich immer noch nicht reich, so. Das sollten alle mal wissen, so, als Sternekoch. Es gibt ein paar so, die haben Glück gehabt, so. Ich bin keiner von denen, die jetzt irgendwie einen Porsche fahren, ich wohne in einer Mietwohnung. Ich besitze nicht mal Eigentum, so. Mal am Ende vom Tag will ich das auch mal gesagt haben. Ich bin jetzt 38 Jahre, so. Das liegt vielleicht auch an mir. Manche haben in ihrem Leben schon mehr gespart, so früh am Anfang angefangen mit 16 Jahren zu sparen, das habe ich nicht getan, war ein Fehler, so, wenn ihr das jetzt gehört und jung seid, dann spart doch mal bitte, dann habt ihr vielleicht mit 35 Eigentum, so, ich hab's nicht, das ist einfach Gastronomie und da gebe ich dir vollkommen recht, so, wieso verdienen wir so wenig Geld für das, was wir an Stunden arbeiten, für das, was wir buckeln und warum ist da keine, es ist einfach schwierig, sau schwierig.
Ja, warum fahrt ihr denn alle einen Porsche? Und warum ist es okay für euch, wenn ihr 2.500 Euro im Monat in euren verfickten Leasing, in eure Leasingrate steckt, so? Aber wenn das Schnitzel 1 Euro teurer wird, und ich nehme jetzt das Schnitzel, weil es ist so plakativ, ich könnte auch das Bier nehmen. So, ich kenne Gastronomen, denen ihr Betrieb ist darauf ausgelegt, dass da Bier getrunken wird. Das ist eine Kneipe, so. Und dann kommen die Jungs mit Porsche vorgefahren und dann sagen die, sag mal, ist dein Bier teurer geworden? Und dann sagt er, ja. 10 Cent. Und dann wird darüber diskutiert. Und da platzt mir die Hutschnur. Und dann gibt's Leute, die sagen, ich traue mich nicht, mein Bier teurer zu machen, weil sonst gehen die woanders hin. So. Voll. Und dann sind die Gastronomen noch so dumm, das muss man auch nochmal dazu sagen, dann sind die noch so blöd, weil es ist natürlich auch der einfachste Weg. Und viele sind natürlich, es ist natürlich auch ein Kampf, es ist ein extremer Kampf. Dann sind die noch so blöd und sagen, ja, da müssen wir uns jetzt im Bierpreis ausstechen, so. Und dann sagt der andere, ey, ich bin die Straße weiter unten, ich nehme die 10 Cent weniger. Dann verdiene ich zwar keinen Cent am Bier, aber wenn ich Glück habe, frisst er bei mir noch eine Bratwurst und da verdiene ich dann einen halben Euro. So, das ist doch bekloppt, Alter. Also lügst du dir doch selbst in die Tasche. Das ist brutal. Und da muss man eigentlich echt, weiß ich nicht. Und deswegen regt mich auch diese ganze Investorengeschichte immer so auf, was die Sternegastronomie angeht, wo ich mir so denke, na, ist doch toll, dass ihr im Lavi jetzt den Laden abgeschlossen habt, als euer Investor gesagt hat, er will nicht mehr. Aber wenn ihr es nicht geschafft habt, und da muss ich leider auch Frank Rosin ein bisschen recht geben, da hat es damals ein bisschen plakativ gesagt, aber wenn euer Laden doch nie, also dann ist es doch auch keine Gastronomie gewesen, dann war das doch einfach nur Spielerei. Da war das einfach, ja, mir schenkt jemand Geld. Ja, aber Geld.
Da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil Es ist ja auch so ein bisschen Kultur so. Also die Leute, die gehen ja auch essen, weil sie es wollen. Und es ist doch schön, wenn Leute sagen, sie haben das Geld und können jemand das Erlebnis bieten, weil man als Privatperson vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, sowas auf die Beine zu stellen, aber man ist kreativ genug und dann gibt es ja jemanden, der das investiert. Und
du hast vollkommen recht, ja.
Weißt du, wie ich meine?
Nee, ich sehe deinen Punkt. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Aber ja. Aber trotz alledem, ich denke mir dann halt immer, trotz alledem wird dieser Laden, von dem wir gerade sprechen, der diesen Investor hat, ne, der das eben dann bieten kann, diese besondere Atmosphäre, diese extrem tollen teure Porzellan, ja, diesen einen Kellner mehr, der es dann eben vielleicht ausmacht an so einem Abend, dass man sagt, ich gehe zu dem. Und statt dass man zu dem anderen geht, bei dem man genauso viel bezahlt, aber da sagt man, ja, aber irgendwie werde ich bei dem noch mehr betüdelt, ich habe geileres Porzellan und ich bekomme, glaube ich, auch irgendwie mehr am Ende vom Tag für mein Geld. Naja, klar, weil er muss es nicht so kalkulieren wie der andere, der das alles aus eigener Kraft kalkulieren muss und am Ende noch wirtschaftlich erfolgreich sein muss, weil sonst trägt sich ja der Laden nicht mehr. Und ich finde, nur da ist das Problem, dass wir dann halt sagen, okay, das eine ist halt irgendwie ein Laden, der muss nicht wirtschaftlich erfolgreich sein und der konkurriert dann gegen einen Laden oder zumindest sind sie beide auf demselben Markt, so wo eben Geld erwirtschaftet werden muss, wie eigentlich das normal sein sollte, ne? Weil, ja klar, und ich verstehe das auch, dass man Sterne-Gastronomie ist auch ein bisschen wie ein Zirkusbesuch, das verstehe ich schon auch und man kann da auch mal so ein bisschen mal was geboten bekommen für sein Geld und
es ist halt so ein bisschen wie ein Kinofilm, du zahlst für einen Kinofilm, der irgendwie low budget gedreht worden ist, genauso viel Geld wie für so einen, ja, AAA-Film.
Das ist ein guter Vergleich.
Weißt du, was ich meine? Und dann gehst du halt in den AAA-Film und fühlst dich viel mehr entertained und na klar ist da viel mehr Kohle reingeflossen, wie in diesen Low-Budget-Film, vielleicht irgendwie...
Verstehe ich. Okay. Ja. Ist ein guter Punkt. Ist ein gutes, sehr gutes Argument.
Aber es gibt halt noch Leute, die sagen, ey, der B-Movie hat mir besser gefallen als der AAA-Film, ne?
Was würdest du da sagen? Weil da mehr Herz drin war oder so. Absolut. Am Ende geht's ja immer, am Ende heißt es ja auch ganz klar, Idee geht über Budget. Da bin ich auch vollkommen bei euch. Ich sag, gehen wir mal von dieser Investorengeschichte weg. Das ist auch nicht mein Hauptaugenmerk, wenn ich mich da so aufrege, sondern was mich eigentlich nur aufregt, ist, dass es echt schade ist, dass ich dass es immer noch Gastronomen gibt, so gerade in so Kleinstädten und so, das weiß ich einfach, wo dann wirklich darum geht, bei wem ist das Bier jetzt 5 Cent billiger und so weiter, da muss man normalerweise sich einmal die Hand schütteln, da müssten sich eigentlich alle Gastronomen einmal die Woche treffen, für mich geht es nicht immer nur um Sternengastronomie, sondern auch um sowas und das ist, glaube ich, der Bärenanteil, wenn wir von Gastronomie reden in Deutschland, sind eben solche Läden, da gehst du hin, trinkst ein Bier, isst ein Braten, isst ein Schnitzel und gehst wieder nach Hause. Völlig cool, also ich liebe solche Läden. Da muss man dann vielleicht auch mal überlegen, wieso treffen die sich nicht alle mal selbst auf ein Bier, die ganzen Gastronomen und sagen, Leute, ich sag euch jetzt mal eins, wir machen jetzt mal den Bierpreis überall gleich, weil das ist ja Irrsinn, was wir hier treiben. So, dass du, wir bezahlen alle drauf, nur weil einer sagt so, ja, ich mach den 5 Cent billiger, damit man bei mir noch irgendwie ein Oberzer ist oder so, das ist ja Quatsch. Also sowas regt mich einfach auf und sowas finde ich schade und am Ende des Tages ist jeder in der Kette der Leidtragende. Jeder, der Gast, der sich verarscht fühlt, der Koch, der nicht richtig bezahlt wird, die Kellnerin, die nicht richtig bezahlt wird, die Köchin, die nicht richtig bezahlt wird, der Chef, die Chefin wie gesagt, und dann hast du Kurzarbeit und dann fallen davon noch 40% weg von dem eh schon ja, ich sag mal, überschaubaren Gehalt, das du da verdienst in der Gastronomie. Und dann sieht's halt relativ übel aus, ne? Nicht nur in der Gastronomie verdient man schlecht, das weiß ich schon auch. Und was heißt schlecht? Ich sag mal mäßig. Unter normalen Umständen kommt man ja auch irgendwie damit aus. Und das ist ja natürlich auch ein Berufswunsch, den wählt man sich ja auch nicht aus, um reich zu werden, sondern weil es irgendwie deine Passion ist. Aber ja, gut, ne? Für manche Leute ist das übrigens auch nicht die Passion. Die machen den Job einfach, weil sie einen Job machen müssen. Und ja, es ist einfach. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist, das hat mich ein bisschen aufgeregt und wenn ich finde diese Corona-Diskussion, ich will mir nicht anmaßen, jetzt darüber zu entscheiden, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ganz viele regen sich auf und sagen, das ist das Schlimmste und in der Gastronomie steckt man sich immer noch am wenigsten an und bla 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 und so. Leute, ich will euch nur eine Sache sagen. Ihr hättet euer Restaurant zu 60% auslassen dürfen, ihr hättet aber 100% Miete bezahlen müssen wahrscheinlich oder 100% Pacht. Diese Rechnung kann doch gar nicht aufgehen. So, außer ihr habt einen Riesenladen, wo ihr genug Tische reinstellen könnt, dass es scheißegal ist. Aber wahrscheinlich ist euer Laden so ausgelegt, stell dir mal die Emma Wolf vor, mit 60% Auslastung oder 50% könnt ihr ja sogar nur stellen vielleicht, mit 50% Auslastung, so, dann ist wirklich jeder in Kurzarbeit geschickt und den Laden lassen wir zu, bis es wieder ein bisschen besser läuft, vielleicht auch die bessere Variante. Und wir wollen uns da schnellstmöglich von erholen. Ich maße mir nicht an, dazu sagen, ob ich für so einen Lockdown bin oder gegen so einen Lockdown. Ich sage, wie es ist, ich ertrage es einfach und ich versuche, dass wir einigermaßen gut durchkommen alle. Ich bete für jeden von euch, dass es irgendwie funktioniert und das ist einfach eine Scheißzeit. Aber in dieser Scheißzeit, jetzt wo ihr alle zu Hause seid, machen wir uns doch mal Gedanken über das große Problem Gastronomie und wie es irgendwann, wenn es wieder läuft, vielleicht mal so laufen kann, dass es, falls es nochmal scheiße läuft, uns nicht so hart trifft wie jetzt. Meine Meinung, sorry. So, sorry, dass ich so lange geredet habe. Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid.
Alles gut, lass es nur raus.
Alexander Klümner wird jetzt sagen, Chris, wenn du dich wohlfühlst mit diesem Statement, was du gerade gebracht hast, so, dann ist es okay. Fühlst du dich damit wohl? Dann würde ich sagen, ja, ich fühle mich damit wohl. Dann würde er sagen, so, dann fühle ich mich auch damit wohl, Chris, toll.
Nee, ich finde, du hast vollkommen recht mit all dem, was du gesagt hast und lasst uns bitte nicht so sehr über Corona reden. Wir schließen jetzt einfach mal ab und wir hören uns nächste Woche. Haben wir noch einen Musikwunsch?
Oh, dieser Musikwunsch. Ja, wir haben bestimmt noch ein paar Musikwünsche. Nächste Woche Corona-freie Zone hier bei unserem Podcast. Das ist jetzt beschlossene Sache.
Also mich kotzt es halt so extrem an. Corona hier, Corona da, ich kann es nicht mehr hören.
Gut, dann lassen wir das nächste Woche. Alles gut, verstehe ich auch total. Ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit Stenger, was ist dein Musikwunsch?
Ich habe keinen. Ich war jetzt total paralysiert von deiner Ding. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht geguckt. Oder hypnotisiert von deiner
fünf von Monate Rant. Zeit, euch darauf vorzubereiten.
Ey, genau, absolut.
Musik ist mir so scheißegal im Moment.
Musik ist mir scheißegal.
Seitdem ich mit Musik mein Geld verdiene, keine Ahnung, ist mir Musik so scheißegal. Okay, doch, ich habe ein Lied und zwar von Trio, Los Paul. Das habe ich heute auch gehört.
Los Paul von Trio. So, alles klar. Damit geht schon mal los. Das sind die Da-Da-Da, Jungs.
Genau, die Platte ist irgendwie 100 Jahre geworden oder so. Oder 39. 39 Jahre. Geile Platte, geile NDW-Platte.
Ist soeben zur Playlist hinzugefügt worden. Dennis Meyer?
Von mir kommt Good Morning Children von Electronic.
Gut. Und von mir kommt Wir lieben uns und bauen uns ein Haus von den Screenshots. Und dann würde ich sagen, Dankeschön für die erste Folge Kauen Schluck nach sehr, sehr langer Zeit. Wir haben euch alle lieb. Ich hoffe, das waren deine Hände, Dennis. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao,
tschüss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.